Hallo und herzlich willkommen zum Podcast 7 gute Gründe, dem Podcast von und für Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler und für alle, die mehr über diese spannende Organisation erfahren wollen. Am Mikrofon begrüßt euch Martin Krumsdorf.
Das bin ich. Was haben die Münchner Theatinerkirche und ein Handexemplar der Kinder- und Hausmärchen der Gebrüder Grimm in Hessen gemeinsam? Beides sind Kulturgüter. Was ein Kulturgut ist, klären wir in dieser Folge mit Susanne Harder. Susanne Harder ist Präsidentin von Blue Shield Deutschland. Blue Shield setzt sich für den Schutz von Kulturgut vor den Auswirkungen von Kriegen, bewaffneten Konflikten und Katastrophen ein. Gemeinsam werfen wir einen Blick auf ihren Verein und den internationalen Dachverband. Doch wer entscheidet eigentlich, was ein Kulturgut ist? Welche Objekte können überhaupt Kulturgut sein? Woran erkennt man Kulturgut? Wozu und wovor schützen wir Kulturgut? Wie funktioniert der Kulturgutschutz in Deutschland? Hat Blue Shield hierzulande überhaupt etwas zu tun? Und wenn ja, was? All das erfahrt ihr in dieser Folge. Und natürlich klären wir auch, ob und was das mit dem Roten Kreuz zu tun hat. Doch davor kommen wir noch zum Rotkreuzereignis des Monats. Am 15. April 1950 nahm das Generalsekretariat des am 4. Februar 1950 neu gegründeten Bundesverbands des Deutschen Roten Kreuzes seine Arbeit in Bonn auf. Zu Beginn waren 3 Personen dort tätig, der Generalsekretär, ein Referent und eine Schreibkraft. Die Dienststelle befand sich in der Rheindorfer Straße 198 in Bonn-Beuel. Eine Ergänzung von meiner Seite: Im Jahr 2001 wurde der Sitz von Bonn nach Berlin verlegt und Ende 2020 hatte das Generalsekretariat laut eigenen Angaben 551 hauptberufliche MitarbeiterInnen. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. So, und aus Cottbus ist mir jetzt die Susanne zugeschaltet. Hallo Susanne.
Hallo Martin.
Wer bist du und was machst du im Roten Kreuz?
Ich bin ehrlich gesagt gar nicht im Roten Kreuz, sondern ich bin Präsidentin des Deutschen Nationalkomitees von Blue Shield, einem Verein, der sitzt in Berlin und der hat zum Ziel, gemeinsam mit anderen Nationalkomitees und einem internationalen Dachverband, sich für den Schutz von Kulturgütern einzusetzen, in bewaffneten Konflikten, aber auch in Großschadensereignissen bis hin zu unseren rechtlich definierten Katastrophen.
Okay, genau. Du hast es schon grob umrissen. Wir wollen heute über Kulturgutschutz reden. Und wie bin ich denn auf die Idee gekommen, dich einzuladen, wenn du gar nichts mit dem Roten Kreuz zu tun hast? Ein bisschen klang es vielleicht raus, aber kannst du das für die HörerInnen vielleicht nochmal greifbar machen? Was habt ihr vielleicht mit dem Roten Kreuz zu tun?
Naja, das Rote Kreuz beziehungsweise auch die rechtlichen Instrumente, auf deren Basis das Rote Kreuz arbeitet, insbesondere die Genfer Konvention, sind für uns wahnsinnig wichtig. Es gibt für den Kulturgutschutz eine eigene Konvention aus dem Jahr 1954, die auch sehr vieles regelt, gerade was in einem bewaffneten Konflikt passieren oder nicht passieren darf. Aber dazu ergänzend, Kulturgüter sind zivile Objekte und sie sind ein wichtiger Teil eben auch von Gemeinschaften. Und das bedeutet, dass eben alles, was die Genfer Konvention und auch die Zusatzprotokolle zu den Genfer Konventionen schützen wollen und was sie eben auch den Konfliktparteien auferlegen, das wirkt sich auch positiv für Kulturgüter aus. Und darum ist eben, dass die Zusammenarbeit in der Krise, sei es im Konflikt oder in der Katastrophe, von diesen beiden Akteuren sehr, sehr wichtig.
Sehr gut, dann haben wir die Verbindung schon hergestellt. Dann kann ich gleich weiterfragen, wie bist du denn zu diesem Thema gekommen? Was ist denn deine persönliche Motivation, dich mit Kulturgutschutz zu beschäftigen?
Das ist ein bisschen ein Weg gewesen. Also mich hat als allererstes die Neugier getrieben auf fremde Kulturen und nicht die eigene kurz vor der Haustür. Das heißt, ich habe mich erstmal mit so Fächern wie Ägyptologie, Arabistik und Altorientalistik beschäftigt, war so ein bisschen sehr am Nahen Osten interessiert und habe das auch studiert. Auch abgeschlossen. Meine Mutter war sehr dankbar. Habe dann allerdings über die Zeit gemerkt, dass die reine Forschungsarbeit nichts für mich ist. Und die Idee war, beziehungsweise auch die Erfahrung, ich hatte die Gelegenheit, für 2,5 Jahre in Kairo zu leben und beim Deutschen Archäologischen Institut zu arbeiten. Die Herausforderung, die ich gesehen habe, war, wie geht man mit diesen Städten, mit diesen Orten um? Wie kann man sie nutzen? Welche Bedeutung haben sie für uns? Und das hat mich dazu gebracht, eben weg von der Forschung zu gehen, sondern mich eher mit Erhaltungsfragen zu beschäftigen. Bin nach Cottbus gekommen, habe hier einen sehr spezialisierten Studiengang studiert, der nennt sich World Heritage Studies. Wahnsinnig spannend, größtenteils internationale Leute, wird auf Englisch gelehrt. Und man kriegt nochmal einen ganz breiten Blick für verschiedenste Kulturen in der Welt. Das Spannendste an dieser Welterbe-Konvention, die man vielleicht auch schon gehört hat, das UNESCO-Welterbe, ist, dass alle Parteien zur Konvention und viele Leute das so ein bisschen feiern. Alle freuen sich und sagen, wir wollen das Kulturerbe erhalten. Das ist ja sozusagen für die nächsten Generationen ganz wichtig, dass es eben auch geschützt wird. Und das Spannende, was ich immer fand, sind die Grenzerfahrungen. Das heißt, in Katastrophen oder auch in bewaffneten Konflikten. Das heißt, wenn es blöd gesagt hart auf hart kommt und man ganz schwere Entscheidungen treffen muss, dann zeigt sich manchmal, wie wichtig Dinge sind und wie wichtig auch Kulturgut ist und wie sehr man sich dafür einsetzt. Und die Arbeit eben gerade mit der Haager-Konvention oder auch mit in einer Organisation wie Blue Shield fand ich sehr, sehr spannend. Und das hat vieles von dem, was mich da interessiert hat, aufgegriffen.
Jetzt ist der Begriff auch schon ein paar Mal gefallen und vielleicht magst du den unseren HörerInnen mal quasi erläutern. Was ist denn überhaupt ein Kulturgut?
Oh, ein Kulturgut kann ganz vieles sein. Wichtig ist, dass ein bisschen auch in Abgrenzung zu dem, wie wir heute, das ist der Alternativbegriff oder der weiterentwickelte Begriff von Kulturerbe reden. Kulturgut geht es immer um materielles Erbe. Das heißt, es geht immer irgendwie um Dinge, die ich anfassen kann. Und das kann Kulturgut aber sowohl bewegliches Kulturgut sein, also stellt man sich ein Denkmal vor, ich selbst arbeite in der Schlösserstiftung, ja, jeder weiß, ich hoffe, die meisten waren schon mal in einem Schloss oder in irgendeiner anderen Art von einem Denkmal. Vielleicht leben sie auch in einem, ne? Also das können sozusagen Gebäude sein, die man nicht einfach so bewegen kann. Das können archäologische Stätten sein. Das kann aber eben auch das sein, was man in Museen sieht. Das heißt Skulpturen, Gemälde, aber eben auch, was in Bibliotheken und Archiven aufbewahrt wird, schriftliches Kulturgut zum Beispiel. Das ist eine große Bandbreite von verschiedenen Objekten, die eben ja eine große Bedeutung für uns haben. Entweder als Dinge, die man erforschen kann, die etwas über unsere Vergangenheit erzählen und die eben darum auch noch für uns heute eine große Bedeutung haben.
Und gibt es eine Abgrenzung zu dem Begriff kulturelles Erbe?
Eine ganz klare Abgrenzung gibt es nicht, sondern Kulturerbe ist eher eine Weiterentwicklung. Beim Kulturerbe spielt über die Jahre auch noch das Verständnis für das immaterielle Erbe mit. Und das sind zum Beispiel Praktiken, das sind Rituale, das ist die Frage, wie wir mit Dingen umgehen. Und das immaterielle Erbe betont eben auch, dass es Trägergemeinschaften gibt. Etwas, was manchmal beim Kulturgut vergessen wird, da denken wir dran, so eine archäologische Stätte, man hat es vielleicht auch schon mal gesehen, gerade wenn man ein Thema zum Beispiel für mich ursprünglich als Ägyptologin, da hat man eine Stätte, da wird ein Zaun drum gezogen und ob da Leute drin sind oder nicht, ist egal. Man hat das Gefühl, es ist so entrückt von den Leuten, die drumherum leben. Das ist eigentlich sehr begrenzt gedacht. So, ja, es ist halt nichts wie ein Museumsobjekt, was man einfach nur eine Vitrine draufstülpen kann und das war's, sondern die Bezüge zu den Menschen, die heute leben und für die das eine Bedeutung hat, das betont das Immaterielle. Kulturerbe und diese Mischung von beiden, das ist eigentlich das, worauf wir heute so abzielen und was beide Aspekte Berücksichtigung finden müssen.
Jetzt habe ich mir aus der Haager Konvention, die du ja vorhin schon erwähnt hast, aus dem Haager Abkommen von 1954 rausgeschrieben, bewegliches oder unbewegliches Gut, das für das kulturelle Erbe der Völker von großer Bedeutung ist. Wie bemisst sich denn die große Bedeutung?
Das ist ganz unterschiedlich. Das ist eine Sache, die tatsächlich jeder Vertragsstaat zum Haager Übereinkommen für sich klären muss. So halbwegs. Es gibt in der Konvention, und das ist ganz wichtig, es gibt noch zwei Protokolle dazu, die sich hier auswirken. Also es gibt in der Konvention bereits zwei Kategorien von Kulturgut und auch unterschiedliche Schutzmechanismen, die angewendet werden. Das zweite Protokoll der Haager Konvention, das 1999, also ein ganzes Stück später noch beschlossen wurde, etabliert sogar noch eine dritte. Bei der einfachsten, das heißt das Kulturgut, was unter dem allgemeinen Schutz der Konvention steht, entscheidet der jeweilige Vertragsstaat. Das heißt, ganz spannend ist hier ein Blick zum Beispiel in die Schweiz. Die haben über die verschiedenen Kantone hinweg Kriterien etabliert, auch in einem sozusagen fachlichen Austausch. Und dann haben die Kantone sozusagen das Kulturgut bestimmt. Es ist ein bisschen ähnlich wie bei uns. Bei uns ist ja auch Kulturhoheit der Länder. Das heißt, die Länder entscheiden unter anderem auch in Bezug auf Denkmale. Und das ist da ähnlich. Und dann hat man sich aber auf nationaler Ebene sozusagen für Kriterien geeinigt. Und man hat dann am Ende eine Liste erstellt, und die man übrigens auch mit einer ganz spannenden Web-Applikation und GIS-basiert sich online anschauen kann. frei verfügbar und einsehbar. Und dann gibt es allerdings noch die beiden anderen. Das ist der besondere und der verstärkte Schutz. Und bei den beiden in unterschiedlichen Kategorien müssen bestimmte Bedingungen erfüllt werden. Und diese Stätten müssen bei der UNESCO angemeldet werden. Und die anderen Vertragsstaaten haben gegebenenfalls ein Vetorecht. Das heißt, weil die nochmal eine besonders große Bedeutung, internationale Bedeutung haben, ist hier auch nochmal, sage ich mal, eine gewisse Kontrolle eben der anderen Vertragsstaaten gegeben. Aber ein allgemeiner Schutz, das kann jeder Vertragsstaat für sich entscheiden.
Mhm. Von dieser GIS-Applikation musst du mir dann unbedingt den Link schicken, weil dann kann ich den in die Shownotes packen für die HörerInnen.
Sehr gerne.
Und wenn das so spannend ist, wie es klingt, dann sollen alle davon profitieren. Wann wird denn ein Kunstwerk, ein normales Kunstwerk, meinetwegen des Gemäldes eines aktuellen Künstlers in Deutschland, zu einem Kulturgut?
Oh, das ist eine sehr knifflige Frage. Da muss ich gestehen, zumindest was den Wechsel von, oder sozusagen diesen Prozess von einem modernen Kunstwerk, einem modernen Gemälde, hin zu etwas, was wir vielleicht im Sinne der Haager Konvention als Kulturgut bezeichnen, wie der geht, das kann ich dir nicht unbedingt sagen. Ich kann dir sagen, dass wir als Blue Shield keine Kriterien irgendwie festlegen oder irgendwie sagen, wir haben da ein Mindestalter, das es gibt. Das soll jeder Vertragsstaat eben auch für sich bezeichnen. Es ist ja auch durchaus knifflig. Es gibt ja unter anderem Denkmale, die zum Beispiel zerstört werden im Rahmen von der Katastrophe. Notre Dame ist ja der Brand. 2019 ist ja sehr durch die Medien gegangen. Das heißt, dieses Gebäude, das historische, ist in der Vergangenheit schon mehrfach wieder aufgebaut worden, wird jetzt nochmal mit neueren Materialien wieder aufgebaut. Teilweise muss man sagen, es ist ein halber Neubau nach ganz klaren konservatorischen Prinzipien und ganz nach altem Vorbild. Aber die Abstufung, was ist jetzt sozusagen vielleicht ein Denkmal oder was ist jetzt, muss ein Alter erfüllt werden, muss einer historischen Kultur oder einer Zeitschiene angehören. Das ist im Zweifel irrelevant. Es geht darum, wie bedeutsam es ist. Und da kann auch etwas Neues sehr bedeutsam sein.
Dann hast du mir eine Frage gleich mitbeantwortet, nämlich ich wollte als nächstes fragen, ob Denkmäler automatisch immer Kulturgut sind. Aber wenn ich dich dann richtig verstehe, ist das ja nicht so.
Denkmäler, würde ich sagen, sind immer Kulturgut, aber sie sind nicht immer unter der Haager Konvention geschützt.
Ah, okay.
Da kann ich dir zum Beispiel sagen, wir haben ich kenne sie nicht final, weil die Denkmallisten werden in den Bundesländern geführt, aber wir haben garantiert eine 7-stellige Liste an Denkmalen. Deutschland hat sich entschieden, dass maximal 10.000 bundesweit unter den Schutz der Haager Konvention gestellt werden können. Denn, da muss ich ja klar machen, das bedeutet ja zum Beispiel auch was für die Bundeswehr. Wir hoffen es alle nicht, dass hier auf unserem Territorium es nochmal zu einem bewaffneten Konflikt kommt, aber im Rahmen der Haager Konvention muss auch die Bundeswehr ihr strategisches und taktisches Vorgehen, theoretisch, an den Kulturgutschutz anpassen. Das heißt, wenn wir nicht wollen, dass die Konfliktpartei ein Denkmal angreift, darf die Bundeswehr sich da auch nicht so wirklich drumherum bewegen. Das funktioniert nicht, wenn man alle Denkmale unter den Schutz der Konvention stellt. Da muss eine Vorauswahl erfolgen. Und das heißt, die Entscheidung ist, was haben die Länder unter den Schutz der Konvention gestellt?
Warum ist denn Kulturgut überhaupt schützenswert? Und was waren vielleicht auch so historische Auslöser dafür, dass man gesagt hat, Kulturgüter müssen wir schützen?
Kulturgüter, ich würde es vielleicht anders sagen, dass Kulturgüter angegriffen werden, ist etwas, was sich durch die komplette menschliche Geschichte zieht. Einfach deshalb, weil sie etwas repräsentieren. Sie repräsentieren eine Religion, sie repräsentieren kulturelle, technische Errungenschaften einer Zivilisation, einer Gemeinschaft. Und das bedeutet oftmals, und das sehen wir in vielen Konflikten, wenn es darum geht, dass man eine Gemeinschaft oder ein Volk, ein Nationalstaat angreift, dann greift der Gegner oftmals eben auch das an, was diesen im positiven Sinne repräsentiert. Das ist nicht immer so, dass es um eine gezielte Zerstörung geht. Es gibt auch andere Sachen oder andere Risiken für Kulturgut in bewaffneten Konflikten. Aber das ist ein starker Zusammenhang. Das heißt, Menschen und Kulturgüter, die diese Menschen repräsentieren, die hängen da, sagen, sind da ein bisschen in einer Leidensgemeinschaft in gewisser Weise. Und darum ist es so bedeutsam.
Was würdest du denn sagen, ist das oberste Ziel von Kulturgutschutz?
Das oberste Ziel ist, dass wir auch in den schwierigsten Zeiten die Kulturgüter, die letztlich ein Teil, ein Ausdruck unserer Kultur sind und dessen, was wir eben auch kulturell, technisch oder auf anderen Wegen geschaffen haben und was für uns bedeutsam sind, zu erhalten. Das sind Marker in unserem Umfeld, auch in unserem Narrativ als Gemeinschaft, welche Geschichten wir über uns erzählen, wie immer wir diese Gemeinschaft definieren. Das kann sehr unterschiedlich sein, auch in einem Nationalstaat wie Deutschland, dass diese erhalten bleiben und diese Bezugspunkte weiter bestehen und eben auch ihren Zweck, ihre Orientierung, manchmal auch sozusagen die Vision, das, was wir sein wollen, weiter repräsentieren können.
Also letztendlich könnte man in dem Kontext sagen, auch man redet von kultureller Identität zum Beispiel und auch vielleicht dem Erhalt für künftige Generationen.
Absolut. Das ist natürlich immer so ein bisschen der Blick, den man im Kulturerbebereich einnimmt, dass es nicht nur darum geht, dass wir es für uns erhalten, sondern eben auch für die unbestimmten kommenden Generationen.
Jetzt haben wir schon gesagt, Kulturgutschutz spielt auch eine Rolle in bewaffneten Konflikten. Wir haben ja eingangs auch schon quasi so die Berührungspunkte zwischen Internationalem Komitee vom Roten Kreuz, kurz IKRK, und eben der Blue Shield Organisation aufgemacht. Und da ist quasi auch eine Schnittmenge eben der bewaffnete Konflikt. Jetzt könnte man ja fragen, sind in einem bewaffneten Konflikt nicht die menschlichen Opfer eigentlich die, die quasi wichtiger sind als Kulturgut?
Klare Antwort, ja. Und immer. Das ist ein Grundsatz, den auch Blue Shield für seine eigene Arbeit annimmt. Das menschliche Leben steht erstmal über allem. Das ist keine Frage. Und darum ist es völlig verständlich, dass, und also nicht mal auch für uns zu hinterfragen, dass, als nehmen wir jetzt das Beispiel der Ukraine, was anrollte, waren eben die Konvois, die Unterstützungen für die humanitäre Hilfe. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und es ist eben auch ganz essentiell, dass diejenigen, die sich für Kulturgutschutz einsetzen, das auch anerkennen. Es gibt dann allerdings durchaus, und das haben wir auch gesehen in der Medienberichterstattung, den Punkt, wo, auch wenn der Konflikt nicht vorbei ist und die Hilfe auch für Menschen weiter anlaufen muss und sagen weiter fortgesetzt werden muss, dass man langsam den Blick aufmacht und fragt, okay, was ist denn noch wichtig? Und das ist dann oftmals die Stelle, an der eben auch der Kulturgutschutz ins Spiel kommt, eben weil es darum geht, man hofft ja immer auf die Zeit danach, und Kulturgut zu erhalten ist eben auch ein wichtiger Faktor, ein wichtiger Aspekt, der eben Hoffnung geben kann, der Orientierung geben kann, der den Wiederaufbau stärken kann. Und darum ist Schutz und Erhaltung von Kulturgut nach Möglichkeit eben auch ein Punkt, der während des Konfliktes im Rahmen der Möglichkeiten mit bedacht werden sollte.
Du hast die Ukraine schon angesprochen. Für die, die diesen Podcast irgendwann in ein paar Jahren hören, wir haben ja das Jahr 2020, seit ungefähr anderthalb Monaten wütet ein Krieg in der Ukraine. Seid ihr da jetzt schon entweder mit der internationalen, quasi dem internationalen Teil eurer Organisation oder auch eurem deutschen Ableger, sage ich jetzt mal so, da schon irgendwie involviert und schon dabei, auch Hilfe anzuleiern und dort sich im Kulturgutschutz zu betätigen?
Wir sind definitiv beteiligt und involviert auf unterschiedlichen Ebenen, nicht, und das muss man ganz klar sagen, nicht im Land selbst. Das hat damit zu tun, und das ist ja sozusagen beim Roten Kreuz auch nicht anders, man stützt sich ja auf nationale Organisationen, die Hilfe auch umsetzen und die man dann sozusagen, man hilft den Helfern. Ja. Leider gibt es kein Nationalkomitee in der Ukraine. Es gibt zwar eines, was im Aufbau begriffen war, aber dieser Aufbau hat sich nicht rechtzeitig, also einfach bisher nicht realisiert. Und das bedeutet, also auch innerhalb unseres Blue Shield-Netzwerks, wir haben jetzt nicht das Pendant, auf dessen Arbeit wir uns jetzt erstmal stützen können. Auf internationaler Ebene arbeitet Blue Shield sehr eng mit der UNESCO zusammen, die auch für ihre Maßnahmen oder für ihre Hilfe festgelegt hat, dass sie unter anderem eben das Emblem der Haager Konvention auf circa 3000 war, glaube ich, die Zahl von geschützten Denkmalen anbringen wollen, um die eben auch im Raum festzuhalten. Und dass man gemeinsam mit der UNESCO eben auch Museen unterstützen möchte. Eventuell bei Evakuierungen und da sozusagen gerade den multilateralen Kontext, den die UNESCO bietet, eben auch zu nutzen und hier fachlich zu unterstützen. Auf deutscher Ebene haben wir uns vernetzt mit verschiedenen Akteuren. Wir sind unter anderem sehr früh im Gespräch gewesen mit einer Organisation, die sehr starke Kontakte in die Ukraine unter anderem hatte. Das ist die Organisation MitOst e.V., auch ein Verein. Und die haben uns angesprochen und gefragt, wir arbeiten mit verschiedenen Akteuren aus dem Kunst- und Kulturbereich zusammen. Habt ihr Hinweise, habt ihr irgendwie Leitfäden, was die machen können, wie die sich vorbereiten können, gerade zu dem Zeitpunkt in der Westukraine? Und da konnten wir mit unserem Dachverband einen sehr kurzen, wirklich knappen Leitfaden auch nochmal, man muss fast sagen, zusammendampfen, weil einfach die Zeit nicht da ist, um irgendwie lange Manuale zu lesen, und den auch auf Ukrainisch übersetzen und zur Verfügung stellen. Und gleichzeitig sind wir aber auch mit deutschen Behörden in Kontakt, versuchen unser Netzwerk anzuschieben, dass auch gerade die deutsche Hilfe, und vor allem die behördlich gestützte deutsche Hilfe, hier schneller und stärker in Gang kommt, muss man ehrlicherweise sagen, als es bisher der Fall ist.
Das heißt, auch dieser Konflikt beschäftigt euch, ja, klingt so vollumfänglich. Ihr seid damit ganz gut beschäftigt gerade.
Auf jeden Fall.
Genau.
Auf jeden Fall.
Jetzt klang vorhin schon so ein bisschen an, dass ihr ja nicht nur in bewaffneten Konflikten ein Mandat habt, sondern auch weitere Anliegen und Themen. Welche sind denn das?
Also natürlich ist es nicht nur der bewaffnete Konflikt, sondern eben auch Großschadensereignisse. Wie gesagt, die rechtlich bei uns ja definiert, die Katastrophen. Da hatten wir im letzten Jahr ja eine sehr große zu beklagen, nämlich das Starkregenereignis, die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, auch in Bayern, wenn auch in kleineren Ausmaß. Und da, also vielleicht auch nochmal zu sagen, wir sind in Größe beispielsweise nicht ansatzweise mit dem Deutschen Roten Kreuz vergleichbar. Also wir haben weder die Strukturen noch sozusagen die Manpower oder Womenpower, ja, sondern da geht es vor allen Dingen erstmal darum, auch fachliche Ansprechpartner zu finden und zu schauen, wem kann man denn vor Ort tatsächlich helfen. Und das heißt erstmal verstehen, wo ist Schaden vorhanden, wer braucht unsere Unterstützung. Und hier haben wir dann nach wenigen Tagen tatsächlich auch, sind wir in Kontakt getreten mit dem Museumsverband Rheinland-Pfalz, die eine Wahnsinnsarbeit gemacht haben zu der Zeit, die insbesondere auch im Ahrtal geschaut haben, welche unserer Einrichtungen könnten betroffen sein, abgefragt haben. Und dann konnten wir gemeinsam mit dem Museumsverband unter anderem einem vereinsgetragenen Museum helfen in Bad Neuenahr-Ahrweiler, dem Haus der Schützen. Auch letztlich über unser Netzwerk hinweg, wir konnten spezialisierte Textilrestauratoren vermitteln. Die haben unter anderem historische Fahnen, die für die ganz bedeutsam sind und die sie bergen und dann auch bei Restauratoren erstmal unterbringen wollten, dass man ein bisschen wie Krankenhaus, ja, du holst sie erstmal aus der katastrophalen Situation raus und versuchst erstmal einen Status quo zu etablieren, dass es keine Verschlechterung eintritt. Das konnten wir unterstützen und auch mit Spendenmitteln da eben aushelfen. Und dann, das war so ein bisschen dann, ja, so eine kleine Kaskade, waren wir eben auch noch mit dem Museumsverband in Kontakt, als die Meldung kam, dass die städtische Museumssammlung in Bad Neuenahr-Ahrweiler, also tatsächlich eine größere Sache, die war in der Tiefgarage untergebracht und die ist komplett geflutet worden. Und hier haben wir sozusagen über das Netzwerk und über weitere Organisationen mit dem Museumsverband tatsächlich auch helfen können. Bis dahin, da ich glücklicherweise beim THW als Helferin aktiv bin und zu dem Zeitpunkt mit einer komplett anderen Auftrag tatsächlich im Nachbarlandkreis unterwegs bin, dass wir das dann geschafft haben, dass ich mit anderen Helfern von der Feuerwehr aus Thüringen und Helfern auch aus Köln dahin überstellt werde und wir sozusagen bei der Bergung helfen können.
Jetzt haben wir vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen. Es gibt quasi internationale Abkommen, das Haager Abkommen, die eben regeln, wie Kulturgüter geschützt sind. Jetzt sind ja Regeln immer das eine, das ist ja ähnlich wie bei den anderen Teilen des humanitären Völkerrechts und deren Einhaltung das andere. Wie werden die denn praktisch durchgesetzt oder gibt es irgendwie Strafen oder irgendwas in die Richtung, wenn man das zum Beispiel gezielt zerstört?
Das ist eine recht schwierige Sache und das ist, glaube ich, bei den Genfer Konventionen ähnlich. Also die Konvention selbst war noch relativ schwach, was die thematische Strafverfolgung anging. Man hat versucht, das mit dem zweiten Protokoll, nämlich das ich schon erwähnt hatte, von 1999 ein bisschen zu verstärken. Tatsächlich sind aber am Ende ist es ganz wichtig gewesen, dass in den Rom-Statuten, die eben auch dem internationalen, hilf mir kurz, Martin, dem International Criminal Court in Den Haag.
Dem Internationalen Strafgerichtshof, ja.
Ich danke dir.
Dem Internationalen Strafgerichtshof. Ich habe auch ein bisschen gebraucht. Gemeinsam sind wir stark. Genau.
Dass dort eben auch die gezielte Zerstörung von Kulturgütern, aber nur die gezielte Zerstörung, tatsächlich auch als Kriegsverbrechen anerkannt ist. Das heißt, das kann durch den Internationalen Strafgerichtshof verfolgt werden. Das ist auch passiert. 2015 gab es eine Verurteilung von einem Anhänger einer terroristischen Gruppierung, die in Mali aktiv war und die eben auch insbesondere Kulturgüter, Denkmale angegriffen. Also er hat den Befehl gegeben, dass sie angegriffen werden und dass sie zerstört werden oder zumindest sehr stark beschädigt. Und er ist letztlich überstellt worden an den Internationalen Strafgerichtshof und wurde verurteilt. Jetzt bin ich wirklich kein Jurist, das muss ich ganz einschränkend sagen, würde jetzt schon mir die Einschätzung erlauben, er hat sich selbst sozusagen schuldig bekannt und das ist eine Einzelperson, derer man habhaft wurde. Das ist etwas komplett anderes, als wenn, wie wir es jetzt eben in der Ukraine sehen, hier ein Angriffskrieg erfolgt, dann ist das natürlich mit einer Strafverfolgung anders. Was man vielleicht noch, wo man hinweisen kann, ist, dass es ja auch nach den Jugoslawienkriegen ein Tribunal gab. Und unter anderem ist hier als Kriegsverbrechen, das stand aber nicht für sich allein, sondern das war sozusagen untergeordnet, das Bombardement auf Dubrovnik sozusagen auch verfolgt worden. Es sind verschiedene Personen angeklagt worden. Und da hat tatsächlich, Dubrovnik ist eben eine historische Altstadt, und da hat eben auch der Kulturgutschutz und die Verpflichtungen nach Haager Konventionen haben da eine Rolle gespielt.
Wie schützt man denn ganz praktisch Kulturgüter? Du hast ja vorhin gesagt, also bei mir im Hinterkopf kam so auf, okay, es gibt da Listen frei im Internet und ich habe in der Vorbereitung auch gesehen, ja okay, auf Wikipedia gibt es teilweise auch Listen, dann sind die ja auch zu erkennen, dazu kommen wir nachher noch, weil Schilder angebracht werden. Da könnte man ja auch sagen, damit setzt man sie ja einer Gefahr aus. Aber wie schützt man denn ganz praktisch so ein Kulturgut?
Naja, das ist ein sehr, sehr wichtiger und gleichzeitig so ein bisschen ein schmerzhafter Punkt. Denn das ist einer, der so ein bisschen, anders gesagt, die Haager Konvention gilt so ein bisschen als eine der schwächeren Konventionen, die ihren Zweck nicht so richtig erfüllt. Das verkennt aber einen ganz wichtigen Fakt. Was die Haager Konvention gemacht hat nach dem Zweiten Weltkrieg, ist, dass sie eben nicht nur sagt, die Militärs müssen Kulturgut berücksichtigen und sie müssen es respektieren, das heißt, dürfen es nicht so ohne weiteres angreifen, sondern man muss sich in Friedenszeiten darauf vorbereiten und eben etwas zum Schutz von Kulturgut in einem potenziellen Konflikt, egal wie weit der uns wegscheint oder unmöglich scheint, muss etwas tun. Und es gibt kaum ein Land auf dieser Welt, das Vertragsstaat der Konvention ist, dass dem so richtig konsequent nachkommt. Kaum eins. Also vorhin, was ich über die Schweiz erzählt habe und das Webportal, das steht fast für sich allein. In Deutschland ist es beispielsweise so, dass der Kulturgutschutz nach Haager Konvention durch die 16 Bundesländer vorgenommen werden muss. Und das Erste, was eigentlich dazu gehört in allem, wenn man etwas schützen will, dann muss man wissen, um was es geht. Was will ich denn schützen? Ich muss verstehen, welchen Risiken das ausgesetzt ist. Aber es gibt unter anderem einige Bundesländer, die sich weigern, für Denkmale überhaupt Listen zu erstellen. Und dabei geht es noch nicht mehr um die Auszeichnung. Es ist möglich und völlig sinnvoll, dass man sagt, okay, wir stellen intern für uns eine Liste zusammen und sagen, das ist jetzt aus unseren Denkmalen nochmal so, die Creme de la Creme, das ist das, worum es bei uns wirklich ankommt und was wir nach Möglichkeit auch im Katastrophenfall schützen müssen. Und dann schauen wir, dass die Feuerwehren das wissen, dass die betroffenen Einrichtungen, Behörden vor Ort das wissen, dass die Bundeswehr das weiß, dass das THW das weiß. Und indem man das schon nicht macht, also die sozusagen schon allein die Grundlage nicht legt, kann man auch nichts kommunizieren. Und das heißt, all die, selbst in Deutschland, die es wissen müssten, um es schützen zu können, haben keine Ahnung. Mhm. Und es ist, wie gesagt, die Kennzeichnung ist nicht verpflichtend. Grundsätzlich, die Haager Konvention schreibt nicht vor, wie man ein Kulturgut schützt, aber es gibt im zweiten Protokoll so ein paar Beispiele. Aber das ist wirklich, das kann ich nicht genug betonen. Und du siehst es, ich betone es wieder und wieder. Du musst erstmal wissen, um was es geht. Ja, was willst du schützen? Und dann kannst du überlegen, wie du es am besten machst. Es geht darum, wenn du weißt, um was es geht, zu schauen, welchen Risiken ist es ausgesetzt. Wenn ich beispielsweise ein historisches Archiv habe, was ganz, ganz wichtig ist, ein Landesarchiv, wo wichtige Urkunden und Unterlagen drin liegen, und das ist aber vielleicht unmittelbar neben dem Hauptbahnhof, der wahrscheinlich nach Plänen der Bundeswehr, die ich nicht kenne, genutzt würde, dann ist eine Evakuierung essentiell, weil du sitzt unmittelbar neben einem legitimen militärischen Ziel. Und das heißt, du musst schauen, was aus diesem Archiv ist so wichtig, dass es evakuiert werden müsste. Du müsstest Bergungsräume festlegen, die eben auch sicher sind, ja, die geschützt sind vor Wasserschäden, Feuer, all das, was Einrichtungen auch in normalen Zeiten versuchen abzuwehren. Und dass diese Schutzmechanismen eben auch noch in sehr schwierigen Situationen tatsächlich greifen. Und dafür brauchst du, das ist immer die Sache, auch in schwierigen Situationen noch ein Mindestteam, was irgendwas machen kann. Du brauchst Mobilität, Fahrzeuge, die was irgendwo hinfahren können. Und wenn du das alles in Friedenszeiten nicht festlegst, ja, wir kennen das, dann kriegst du das in der Krise nicht mehr hin.
Und das, ja, das ist klingt, der Punkt. Klingt einleuchtend, ja. Und erinnert mich an so das ein oder andere Thema, das wir gerade auch im letzten Jahr ja diskutiert haben, gerade was so Hochwasserschutz und so weiter angeht. Genau, und dann ist man eben hinterher, ist man immer schlauer und macht dann doch vielleicht nicht alles, was man vielleicht dann tun könnte, weil man aus dem Erfahrenen lernen könnte.
Da muss man natürlich, wenn ich da noch ergänzen darf, sagen, gerne. Also gerade für den Katastrophenschutz oder Großschadensereignisse hat sich eine Initiative, also es gibt mehrere Initiativen, die schon etwas tun, zumindest für den Katastrophenfall oder irgendwie Notfälle. Aber es gibt eine ganz tolle Bewegung und das sind die sogenannten Notfallverbünde Kulturgutschutz. Weil tatsächlich Einrichtungen einfach vor der Realität standen, dass ihnen Dinge passieren, dass sie nicht vorbereitet sind und dass die wenigsten großen Schadensereignisse von einer Einrichtung allein bewältigt werden können. Das schafft man nur gemeinsam. Und beispielsweise gibt es einen Notfallverbund in Dresden, dem gehören verschiedene Museen, Bibliotheken, Archive an, die bereits sozusagen gemeinsame Notfallplanungen machen, die miteinander trainieren und die zum Beispiel auch einen sozusagen Kulturgutschutzzug haben mit Notfallmaterialien, Verpackungsmaterialien, Reinigungen, alles, was die dann vielleicht brauchen, um sozusagen eine erste Hilfe für Kulturgüter bereitzustellen. In Köln gibt es einen sehr, sehr schicken, da kommt jetzt der THWler durch, aber ihr habt ja auch tolles Equipment beim Roten Kreuz, gibt es mittlerweile einen Abrollcontainer Kulturgut, in dem Arbeitsplätze für Restauratoren drin sind oder andere Helfer, die angelernt werden, wo die wirklich, sag ich mal, kleinere Objekte, die man natürlich, sag ich mal, auf Tischen dann handhaben kann, quasi behandeln, ja, wo sie die sozusagen erst versorgen. Also es gibt Initiativen, die sind aber oftmals lokal oder zumindest auf in kleineren Regionen begrenzt. Dahinter stehen selten wirklich stringente behördliche Mechanismen. Und vor allen Dingen in einem Katastrophenfall ist es eigentlich so ein bisschen die Zivilgesellschaft. Das sind die Einrichtungen, die sich hier helfen und vernetzen und nicht so sehr die Behörden, die sagen, okay, wir ziehen jetzt hier mal ein echtes Hilfssystem, echte Hilfsmechanismen auf. Das fehlt noch.
Das ist ganz spannend, dass du gesagt hast, das THW in Köln hat da so ein Spezialfahrzeug für diese Themen. Da würde mich interessieren, der Ketzer in mir würde vermuten, das wurde aber erst angeschafft, nachdem das Kölner Stadtarchiv zusammengestürzt ist.
Sogar weit später und ich muss fairerweise, ansonsten kriege ich Ärger, sagen, der Abrollcontainer gehört dem Notfallverbund und steht bei der Feuerwehr. Ich fürchte, das THW hat nicht mal, wir hätten sowas natürlich auch gerne, aber das THW hat damit erstmal nichts zu tun. Tatsächlich ist es so, also man muss wirklich sagen, das, was im Kulturgutschutz in Deutschland auch für Katastrophen, ich nenne es jetzt mal, oder für Krisen passiert als Reaktion auf Dinge, die richtig schief gegangen sind. Und der Einsturz des Kölner Historischen Stadtarchivs war so ein Punkt, hat unter anderem auch die sogenannte für die Gründung der sogenannten Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts, kurz KEK, gesorgt, die zumindest für Bibliotheken und Archive das schriftliche Kulturgut eben auch für eine Notfallplanung Mittel, Unterstützung bereithalten will. Und den Container gibt es seit 2000, 2020 oder der wurde 2020 angeschafft, also nochmal ein gutes Stück danach. Der Einsturz war ja schon 2009. Aber der kommt eben genau, weil sich dort ein Notfallverbund formiert hat und Leute, die wirklich schmerzhafte Erfahrungen gemacht haben, sie sagten, okay, was würden wir denn brauchen? Wie können wir denn, was sind unsere Erfahrungen, ja? Und die sagen ganz klar, zum Beispiel, Transport kriegst du immer, was du brauchst, sind Arbeitsplätze, die du einfach irgendwo hast, einen Container, stellst den ab und dann kannst du arbeiten. Und aus deren schmerzlichen Erfahrungen ist jetzt eine richtig tolle Initiative geworden und wir hoffen, dass eben auch weitere dieser Container angeschafft werden können, weil die haben sich gerade nach der Flutkatastrophe echt bewährt.
Das kann ich mir vorstellen. Jetzt ein Stück weit davon weg, aber natürlich bleiben wir beim großen Thema. Stell dir mal vor, du läufst durch die Stadt München und hast keine Liste mit den Kulturgütern. Wie erkenne ich denn gegebenenfalls ein Kulturgut?
Also idealerweise ein Kulturgut nach Haager Konvention am Emblem der Konvention. Das heißt, ein Schild, blau-weiß, ein bisschen wie ein Wappen, das an einem Gebäude angebracht ist. Jetzt aber der knifflige Teil, gehst du zum Beispiel durch Sachsen oder Thüringen, siehst du dieses Emblem, dieses Wappen auch? Das liegt daran, dass zum Beispiel die DDR gesagt hat, okay, wir nutzen dieses Wappen für alle unsere Denkmale. Und einzelne neue Bundesländer haben das beibehalten. Brandenburg zum Beispiel, wo ich lebe, hat gesagt, okay, nee, wir machen das anders. Wir nehmen es sozusagen den Brandenburger Adler und trennen das davon. Das heißt, da muss man tatsächlich sehr, sehr aufpassen. Aber grundsätzlich kann man erstmal gucken, okay, wenn ich dieses Wappen sehe, das ist zumindest ein Gebäude, was hier eine besondere Bedeutung hat. Gilt allerdings, wie gesagt, nur für das unbewegliche Kulturgut und nicht für das bewegliche. Also im Museum wird man jetzt nicht irgendwo an der Vitrine so ein Wappen sehen, gilt für Gebäude, ja.
Und wie ist es jetzt für Helferinnen, die jetzt im Einsatz des Kulturgutschutzes unterwegs sind? Tragt ihr dann, so wie die Helferinnen vom IKRK eben ein rotes Kreuz auf weißem Grund tragen, dann eben dieses blaue Schild auf eurem Arm? Oder gibt es keine besondere Kennzeichnung für euch als Helferinnen?
Es gibt keine festgelegte Kennzeichnung. Was durchaus gemacht wird, ist, dass manchmal das Emblem der Haager Konvention, also für die Notfallplanung ist es so, damit natürlich auch, jetzt kommt wieder von der Seite der Notfallverbünde, die haben dann oftmals eine sehr wirklich ausgefeilte Notfallplanung und die mussten sich natürlich auch überlegen, wie kennzeichnen sie die Mitarbeiter ihrer Einrichtungen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann natürlich auch an einer Gefahrensituation, einem Einsatzort mit da sind, wie kennzeichnen die? Und das heißt, die haben sich am Ende natürlich auch Warnwesten gekauft. Ne? Und entweder hat man da Notfallverbund hinten drauf oder man hat tatsächlich das Emblem der Haager Konvention gewählt. Das ist möglich, aber es gibt keine Vorschrift. Wir von Blue Shield haben bisher noch keine, sag ich mal, Einsatztruppe dieser Art gebildet. Das steht vielleicht noch aus und da müssen wir gucken. Ein Beispiel war, es gab tatsächlich eine Aktion, wo Blue Shield International sehr auch aktiv war, ist im Libanon. 2020 nach der massiven Explosion im Hafen hat es eben auch Kulturgüter, Denkmale insbesondere auch getroffen. Und da gibt es wiederum ein Nationalkomitee und die haben sich tatsächlich auch blaue Westen gemacht. Die haben dann das Blue Shield Logo hinten drauf gehabt. Hatten Helme auf, klar, ist ja dann auch letztlich ist man auf Baustellen unterwegs und die sind dann sozusagen die Kulturgüter abgegangen und haben Schadenskartierung gemacht.
Als alter Rotkreuzler kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr das Thema mal angeht, bei Blue Shield Deutschland unbedingt eine Dienstbekleidungsordnung festzulegen.
Das genau. Klingt nach einer spannenden Geschichte. Das kannst du mir auch hinterher erklären.
Genau, das machen wir dann nicht mehr auf Tape. Genau, weil ich es vorhin vergessen habe, für die MünchnerInnen vielleicht noch interessant, wenn ihr das nächste Mal am Stachus vorbeigeht, das Karlstor oder die Theatinerkirche oder auch das alte und neue Rathaus haben tatsächlich dieses Blue Shield, das blaue Shield letztendlich am Gebäude sichtbar. Fällt nicht auf, also wenn man es nicht kennt, dann fällt es einem nicht auf. Wie oft bin ich da schon vorbeigegangen und mir ist es nicht aufgefallen, aber wenn man es dann weiß, dann fällt es einem auf. Ich habe jetzt für die Nerds zu diesem blauen Schild, habe ich mir noch rausgeschrieben, es gibt noch besondere Kombinationen davon, dass das mehrfach vorkommt und so weiter. Was kannst du dazu sagen?
Naja, das ist sozusagen die Kennzeichnung, welcher Schutzmechanismus hier angewendet wird. Also es gibt das ganz einfache Emblem der Haager Konvention, dieses Wappen einmal, das ist der allgemeine Schutz. Dann gibt es den besonderen Schutz in der Konvention Special Protection. Und da hat man dieses Wappen dreimal. Als Beispiel gibt es tatsächlich ein deutsches, allerdings auch nur eins. Das ist der Barbara-Stollen bei Oberried im Schwarzwald, wo die Bundessicherungsverfilmung drin ist. Das heißt, man hat mal größtenteils auch Mikrofische, muss man gucken, welche Medien man nimmt. Aber am Ende letztlich Scans von Objekten, nicht zwingend die Objekte selbst, und die sind dort eingelagert. Und sowohl an der Eingangstür des Stollens als auch, wie ich war selbst noch nicht dort, aber ich kenne sozusagen die Eingangsbilder, auch im Pflaster davor sieht man eben dreimal dieses Emblem der Haager Konvention. Und das zeigt den Schutzmechanismus des besonderen Schutzes. Und dann gibt es noch die dritte Kategorie, das ist der verstärkte Schutz, der mit dem zweiten Protokoll etabliert wurde. Da ist es letztlich auch ein Emblem, aber darum wurde nochmal eine rote Begrenzung gezogen. Das haben wir in Deutschland allerdings nicht. Und da gibt es generell nur sehr, sehr wenige. Man hat jetzt versucht, das in der Ukraine anzuwenden. Da muss ich gestehen, habe ich aber den letzten Stand noch gar nicht vernommen, ob tatsächlich auch so ein verstärkter Schutz jetzt für zum Beispiel die Welterbestätten tatsächlich ausgerufen ist.
Und für die HörerInnen werde ich auf jeden Fall diese Schilder verlinken, damit ihr euch, falls ihr euch das nicht vorstellen könnt, nach unseren Beschreibungen anschauen könnt. Jetzt würde mich interessieren, du hast vorhin schon so ein paar Maßnahmen genannt, aber vielleicht nochmal auf den Punkt gebracht, welche konkreten Maßnahmen können denn Staaten präventiv, aber auch reaktiv vornehmen, um Kulturgutschutz in bewaffneten Konflikten zu schützen?
Erstens, Inventare erstellen, das heißt wissen, was ich schützen will. Zweitens, gucken, welchen potenziellen Risiken in einem entweder bewaffneten Konflikt oder in einer Katastrophe, je nachdem, wo das Kulturgut ist, dieses ausgesetzt ist, also wie sich diese negativ auf das Kulturgut auswirken können. Und dann muss man eine Strategie entwickeln. Muss ich das vielleicht, was unbeweglich ist, vor Ort schützen? Kann ich zum Beispiel, da sehen wir jetzt in Lviv, ja, ich komme viel auf die Ukraine, aber da sieht man es gerade wirklich aktuell und gibt viele tolle Bilder, toll in Anführungszeichen, dass man zum Beispiel bei Kirchen die natürlich Glasfenster da versucht zu schützen, also dass man da Verbretterungen vorbringt, dass man auch Gebäude nochmal verstärkt, dass man den Zugang auch absichert, dass man beispielsweise ein wirklich auch beeindruckendes Beispiel war zum Beispiel das Nationalmuseum in Aleppo. In der Eingangssituation sind tatsächlich archäologische Objekte, ja, die aus der archäologischen Stätte Tel Halaf stammen, wurden mal ausgegraben. Dann hat man die in die Eingangssituation vor diesem Museum aufgestellt. Man geht da sozusagen durch. Um diese aber zu schützen, zumindest vor allem außer einem direkten Treffer, hat man die eingewickelt, auch mit brandfestem Material, hat die mit Holz, sozusagen Verbretterung, eingehaust und dann hat man zusätzlich noch Sandsäcke drumherum gestapelt, um die halt zumindest vor Splittern und allem anderen, vielleicht auch Schüssen, Querschlägern oder so zu schützen. Idealerweise für bewegliches Kulturgut empfiehlt sich die Evakuierung. Das heißt, wenn es nicht irgendwo auf dem Land ist, abseits von allem, wo kaum einer hinkommt, sondern vielleicht gerade in der Stadt idealerweise rausholen, verpacken und einen sicheren Ort verbringen, der eben nicht in unmittelbarer Nähe von militärischen Zielen ist, sodass es selbst durch einen sogenannten Kollateralschaden verloren gehen kann.
Welche Rolle spielt ihr denn bei diesen Maßnahmen, die Staaten ergreifen? Also jetzt konkret vielleicht in Deutschland. Seid ihr da involviert? Sind andere Organisationen, die Ähnliches tun? Also du hattest ja vorhin die Notfallverbände erwähnt. Seid ihr da irgendwie involviert in diesem Maßnahmenkatalog, irgendwie da mitzuarbeiten oder so?
Da muss man so ein bisschen trennen zwischen, den Katastrophen, Großschadensereignissen und dem bewaffneten Konflikt. Alles, was sozusagen zivile Situationen sind, wurden 2017 gegründet als Nationalkomitee. Da hat sich schon einiges formiert, bevor wir sozusagen auf der Bühne aufgetaucht sind. Und das heißt, für uns ist wichtig, uns da zu vernetzen und zu gucken, was gibt es auf internationaler Ebene, was wir da sinnvoll einbringen können, wo können wir ergänzen. Wir haben zum Beispiel auch nochmal einen Leitfaden von einer Organisation mit dem Namen ECOM, die in Rom sitzt, übersetzt. Da geht es um Notfallevakuierungen von Sammlungen. Den gibt es jetzt auch in Deutsch bei uns auf der Webseite, die wir dann sozusagen Einrichtungen zur Verfügung stellen. Für bewaffnete Konflikte gibt es tatsächlich sehr wenig. Es gibt eine ganz wichtige und tolle Initiative, den sogenannten Sicherheitsleitfaden für Kulturgut. Das ist letztlich sind das auch Empfehlungen und Bewertungen, wie sich bestimmte Risiken auf Kultur niederschlagen können. Da sind auch, sage ich mal, bewaffnete Konflikte oder auch zivile Unruhen mit dabei. Das ist allerdings sozusagen eine fachliche Feststellung. Das heißt noch nicht, dass Behörden das wirklich umsetzen. Unsere Aufgabe, und da sind wir jetzt nicht zwangsläufig allein, also auch das Deutsche Rote Kreuz zum Beispiel, auch im Fachausschuss für humanitäres Völkerrecht, die haben auch durchaus schon was zum Kulturgutschutz gemacht, eine Haager Konvention, klar, weil es die Konvention mit zum humanitären Völkerrecht gehört. Aber als Fachorganisation ist es tatsächlich unsere Aufgabe, das anzugehen, Lobbyarbeit zu betreiben, manchmal auch den Leuten richtig auf den Keks zu gehen und zu sagen, wir müssen das echt machen, auch wenn das alles 1000 Jahre weit weg scheint. Und eben auch fachlichen Input zu geben und zu versuchen, die richtigen Behörden zu erreichen. Und das bedeutet eben auch durchaus, in alle 16, Stück für Stück, in alle 16 Bundesländer zu gehen und die entsprechenden Behörden anzusprechen und zu schauen, wo stehen die? Kann man Überzeugungsarbeit leisten? Haben wir noch ein großes Stück Arbeit vor uns? Das ist klar, ja.
Das klingt so auf jeden Fall. Jetzt will ich mal den Blick auf Blue Shield International machen. Und was ich ganz spannend fand in der Vorbereitung, habe ich gelernt, dass das früher mal hieß Internationales Komitee vom Blauen Schild. Also letztendlich auch wieder von der Namensgebung erinnert das mich natürlich an die eigene Organisation. Mittlerweile heißt es Blue Shield International. Was ist denn Blue Shield International?
Das ist heute, seit 2016, eine internationale Nichtregierungsorganisation mit Sitz in Den Haag. Ursprünglich, und das war tatsächlich der Anfang, war es ein internationales Komitee ohne eigene Rechtsform, sondern war ein Zusammenschluss von 4 großen Organisationen, die sich eben mit verschiedenen Arten von Kulturgütern befassen. Einmal der Internationale Museumsrat, ECOM, dann der Internationale Denkmalrat, ICOMOS, die Internationale Föderation für Bibliotheken, IFLA in der Abkürzung, und der Internationale Archivrat, EK. Und die haben sich Mitte der 90er, 1996, zusammengeschlossen, weil bereits in den 90ern absehbar war, nach dem ersten Golfkrieg und dann vor allen Dingen auch nach den Jugoslawienkriegen, dass die Haager Konvention gestärkt werden muss. Und das lief auf ein zweites Protokoll hinaus. Und diese 4 Organisationen haben gesagt, wir wollen unseren Input dazu geben und machen das natürlich nicht sozusagen bestenfalls nicht jeder für sich einzeln, sondern wir gründen ein Komitee, was die verschiedenen Bedürfnisse dieser unterschiedlichen Kulturgüter eben gemeinsam formuliert und eine Organisation als Fachberatung anbietet. Die Gründung ist dann erfolgt und tatsächlich 1999, als das zweite Protokoll zur Konvention beschlossen wurde, war dann auch das internationale Komitee von Blue Shield in Artikel 27 war es, glaube ich, dort explizit genannt. Und die tauchen auf, dass die eben an den Komiteesitzungen der Vertragsstaaten teilnehmen und diese eben auch beraten können. Dann war es aber tatsächlich so, das war so ein bisschen man hat erkannt, dass die Effektivität der Konvention davon abhängt, wie gut die Nationalstaaten diese Konvention umsetzen und auch sonst Notfallplanung oder Notfallvorbereitung für Kulturgüter treffen. Und das hieß Lobbyarbeit in den Staaten selbst. Und da hat sich, ehrlich gesagt, auch nach dem Vorbild dieser 4 Organisationen, die sind ähnlich aufgebaut, letztlich auch, und der Bezug ist sehr klar und oft formuliert worden, auch wie die Rotkreuz-Nation oder die Rotkreuz-Struktur, hat man eben auch angefangen, Nationalkomitees zu gründen. Das gab dann so ein bisschen Schwierigkeiten. Die haben sich in einem internationalen Komitee ohne Rechtsform, ohne Mitbestimmungsrecht natürlich auch nicht repräsentiert gesehen. Und am Ende fand sich 2016 eine Struktur, dass wir als Nationalkomitees Mitglied sind, von Blue Shield International, und dass über die Nationalkomitees dann auch sozusagen der Vorstand bestimmt und gewählt wird. Und der Dachverband dann letztlich aber auf internationaler Ebene für die internationalen Akteure der Ansprechpartner ist. Dass also die UNESCO dann mit Blue Shield International redet, während wir uns eben auf deutscher Ebene vernetzen.
Wenn man jetzt so ein bisschen sich's einfach macht und zum Beispiel auf die Wikipedia schaut, dann steht da zum Beispiel auch, dass ihr eben Partnerorganisation der UNO seid und eben mit der UNESCO kooperiert, aber eben auch mit dem IKRK. Was kannst du uns über die Kooperation mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz sagen? Welche Kooperation gibt's da zwischen Blue Shield International und quasi meiner Dachorganisation?
Da gibt es seit 2020 ein Memorandum of Understanding, also sozusagen, man hat auch in verschiedenen Vorgesprächen festgestellt, dass es, obwohl natürlich der Fokus ganz klar unterschiedlich ist, man aber doch sozusagen in dem gemeinsamen Handlungsrahmen, insbesondere bewaffnete Konflikte, eben es besser ist, wenn man zusammenarbeitet. Und man schaut, dass man eben diese Schnittmengen auch zur Effektivität der einzelnen Einrichtungen oder der einzelnen Organisationen klarer ausformuliert. Hier ist es leider bisher so, dass dann auch die Corona-Pandemie da so ein bisschen dazwischen kam. Das heißt, dieses Memorandum of Understanding, dieses Dokument, dieser Wille zusammenzuarbeiten, ist formuliert. Der ist aber in der Tiefe noch nicht weiter sozusagen ausdekliniert und das steht tatsächlich noch an. Für uns ist es eben ganz wichtig und das ist auch so ein bisschen die Herangehensweise, die Blue Shield für sich festlegt, international wie national, dass wir sagen, Kulturgutschutz und ein effektives Handeln in Krisenszenarien, das kannst du nicht alleine schaffen, das schafft eine Organisation nicht für sich, sondern es ist ganz wichtig, dass man eben mit den anderen Organisationen, die da unterwegs sind, die auf dem im selben Raum agieren, wenn auch mit anderen Zielen, dass man eben mit denen starke Kooperationen wirklich auch etabliert und Klischeespruch in der Krise Köpfe kennen, dass man eben weiß, wie man gemeinsam zusammenarbeiten kann. Und darum ist diese Zusammenarbeit zwischen Blue Shield und dem Internationalen Komitee des Roten Kreuzes so wichtig und wird dann definitiv auch weiter verfolgt.
Weißt du zufällig, welche Aufgaben das IKRK im bewaffneten Konflikt hinsichtlich Kulturgutschutz übernimmt?
Naja, das übernimmt jetzt keine spezifischen Aufgaben für das Kulturgut selbst, sondern es vertritt sozusagen den Schutz von Zivilisten, also von zivilen Personen und von zivilen Objekten. Und Kulturgüter, seines administrative Gebäude, seines Museen, seines Denkmale gehören zur Gruppe der zivilen Objekte und sind tatsächlich in den Zusatzprotokollen von 1977 auch aufgeführt. Und der Kulturgutschutz ist dort auch nochmal aufgegriffen. Das, sagen die Rotkreuz-Nationalkomitees oder das internationale Komitee hat jetzt keine speziellen, also die ich kenne, ja, keine speziellen Handlungsvorgaben, dass man wirklich spezifisch auch Kulturgut hilft. Es ist aber sozusagen im rechtlichen Kontext mit integriert.
Eine Sache habe ich tatsächlich in der Vorbereitung gefunden und zwar, das war mir auch neu und letztendlich ist es ja meine Organisation und nicht deine, deswegen macht das gar nichts, dass ich das beitrage. Und zwar habe ich rausgefunden, das verlinke ich dann natürlich auch in den Shownotes, dass das IKRK zum einen natürlich im Rahmen von quasi der Verbreitungsarbeit, also der Schulung in humanitärem Völkerrecht eben auf Kulturgutschutz eingeht. Dann natürlich bei den nationalen Gesellschaften, das ist ja das, was du vorhin eben angesprochen hast, dass auch das Deutsche Rote Kreuz eben sich mit dem Thema zumindest beschäftigt hat oder beschäftigt. Und dass es wohl bei Konflikten Informationen über gefährdete Kulturgüter eben mitteilt und unterstützt bei der Sicherung. Das habe ich herausgefunden.
Die ersten beiden Punkte würde ich auf jeden Fall auch bestätigen. Also wie gesagt, in Deutschland der Fachausschuss für humanitäres Völkerrecht beim Deutschen Roten Kreuz, der hat unter anderem, ich glaube 2017, auch schon eine Tagung dazu gemacht. Da ist es definitiv Thema. Das ist noch nicht meine persönliche Erfahrung, weil ich einfach sozusagen da noch nicht sozusagen im Feld selbst unterwegs war. Aber unser internationaler Präsident Peter Stone hat da ganz klare Erfahrungen gesammelt, dass der dritte Punkt, ja, dass das Rote Kreuz sozusagen Informationen mitsammelt und weitergibt. Das stimmt, das habe ich auch schon gehört. Wir hatten das auch schon im Gespräch. Die Sache ist einfach, die Anforderungen, die das Rote Kreuz bereits für die humanitäre Hilfe, die Hilfe für Menschen zu erfüllen hat, die sind so immens, dass natürlich das ist der Fokus. So. Und das bedeutet effektiv, es mag sein, dass da Informationen fließen, aber es hat nochmal eine andere Effektivität, wenn dann wirklich eine spezialisierte Organisation draufschaut. Weil am Ende und völlig berechtigt muss das menschliche Leben stehen. Und das heißt, es hat nicht dieselbe Schlagkraft, als wenn es eben nochmal Blue Shield macht.
Genau, und ich bin mir nicht ganz sicher, ob du den Ausschuss vorhin gemeint hast. Was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist, dass das IKRK eben mit beratender Stimme am Ausschuss für den Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten wohl teilnimmt und der trifft sich irgendwie, das ist auch etwas, was im zweiten Zusatzprotokoll geregelt wurde, und der tagt wohl einmal im Jahr.
Ja.
Genau. So, das für die Nerds. Gut. In wie vielen Ländern gibt es denn Blue Shield heute schon?
30 Stück. Was nicht viel ist, muss man fairerweise sagen. Ja, also wir haben dieses Jahr nochmal, wir sind mit 28 gestartet. Es kamen jetzt zuletzt noch zwei neue dazu. Das ist einmal der Niger, der also gerade auch in Westafrika gelegen, wo es ja nun wirklich auch eine Reihe an Konflikten gibt und vor allen Dingen auch internationales Engagement. Also durchaus auch eine heikle Region. Und das zweite ist die Slowakei, ein unmittelbarer Anrainerstaat der Ukraine. Und das war auch eine Initiative, die sich wohl sehr, sehr schnell gefunden hat und sozusagen eine Gründung eines Nationalkomitees stemmen konnte. Die Schwierigkeit ist so ein bisschen die Herausforderung, dass es gewisse Bedingungen gibt, die ein Nationalkomitee erfüllen muss. Und das ist insbesondere die, dass es unserer sogenannten Founding Four, also dieser vier Organisationen, die eben an der Gründung beteiligt waren, die müssen im Vorstand vertreten sein. Und jetzt ist es aber durchaus so, dass es eben nicht in allen Ländern ECOM, ECOMOS, IFLA und EK gibt, sondern dass es vielleicht nur zwei gibt, wenn überhaupt. Und das begrenzt dann so ein bisschen im Moment die Möglichkeiten. Hier gibt es bereits erste Richtungen, dass man das aufweicht. Es gibt zum Beispiel Blue Shield Pacifica. Das heißt, im Pazifik verschiedene kleine Inselstaaten, die natürlich nicht dieses komplette Ensemble der Vertretungen haben können. Das ist auch einfach nicht notwendig. Und da hat man gesagt, okay, in solchen Fällen wird das dann anders dargestellt. Das sind dann mehrere Inselstaaten, die ein Blue Shield Nationalkomitee bilden. Und das ist durchgegangen. Also das wurde auch beschieden. Aber das ist eben das Ding, es gibt diese Bedingungen und die müssen von den meisten schon erfüllt werden.
Jetzt habt ihr ja auch, habe ich gelernt, ähnlich wie wieder die internationale Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung, Grundsätze oder Prinzipien. Welche sind denn das und was ist vielleicht, gibt es da irgendwie eine Rangordnung oder eine Hierarchie innerhalb der Grundsätze?
Nee, also eine Rangordnung oder in dem Sinne eine Hierarchie gibt es nicht. Die stehen eigentlich so ein bisschen für sich je nach Situation. Das ist unterschiedlich. Also das eine ist, das hatte ich schon ein bisschen vorhin anklingen lassen, das ist sozusagen eine gemeinsame Handlungsweise, Joint Cooperation. Wir haben im Moment sozusagen noch nicht die durchgehenden deutschen Übersetzungen. Und das heißt wirklich, dass man eben mit den verschiedenen Organisationen, die im Konflikt, im Krisenfall aktiv sind, zusammenarbeiten soll. Ja? Also nicht sozusagen das eigene Ding macht und irgendwie versucht, sein Ziel umzusetzen, sondern dass man wirklich zusammenarbeitet. Es gibt das Prinzip, und das ist, merken wir auch jetzt gerade wieder, eine Herausforderung, bestimmt auch fürs Rote Kreuz, das Prinzip der Neutralität. Ganz, ganz schwierig, weil Kulturgut ist auch sehr emotional. Es steht eben für kulturelle Narrative und kulturelle Identität. Und das heißt, wenn man dieses angreift, dann kommt man eben auch ganz schnell durchaus auch in Nationalkomitees, die dann doch politischer kommunizieren, als sie es sollten. Das ist etwas, was wir, glaube ich, an manchen Stellen noch gut vom Roten Kreuz lernen können. Aber das haben wir auch zuletzt gesehen, dass es beiden Seiten helfen, wird eben auch nicht von beiden Seiten akzeptiert. Das ist eine Schwierigkeit. Wir müssen unabhängig sein. Das heißt, hier ist insbesondere das Thema der Finanzierung zum Beispiel. Als Verein die eigene Arbeit nur mit Mitgliedsbeiträgen beispielsweise oder Spenden zu finanzieren, dann musst du schon eine gewisse Größe erreicht haben, dass das funktioniert. Wenn wir aber zum Beispiel, das machen wir, also wir haben im letzten Jahr ein Projekt, eine Kooperation mit afrikanischen Nationalkomitees umgesetzt. Da haben wir Mittel genommen. Wir waren tatsächlich dankbar, dass wir sozusagen eine Zuwendung erhalten haben für dieses Projekt vom Auswärtigen Amt. Aber wir müssen natürlich auch immer gucken, wofür ist das, welchen Anteil hat es und kommen wir jemals in die Situation, dass wir hier irgendwie eine Meinung vertreten müssen und vielleicht auch irgendwie auftreten müssen, was zum Beispiel unseren anderen Prinzipien, zum Beispiel der Neutralität, zuwiderläuft. Da muss man tatsächlich sagen, sind wir in Deutschland in einer glücklichen Position, dass wir das können, dass wir da frei agieren können, selbst wenn wir Projektmittel nehmen, aber das ist nicht in jedem Land der Fall. Ein weiteres Prinzip ist, dass wir eben eine Non-Profit-Organisation sind. Das heißt, dass wir uns, dass wir unsere Arbeit eben nicht für Geld machen. Also ganz schnell ist man dann auch mal in so einem komischen Consulting-Bereich, dass man für alle möglichen Dinge dann doch bezahlt werden soll, aber dass wir eben wirklich auch hier können wir immer wieder zurück auf diese Prinzipien, unabhängig und neutral bleiben können. Und ein weiteres ist natürlich auch noch, dass wir professionell handeln sollen. Das heißt, fachlichen Standards folgen und eben auch wirklich, gerade wenn man in so einer sensiblen Situation ist, ja, also auch wirklich einfach diese fachlichen Standards befolgt und da auch nicht versucht abzukürzen.
Weil du es gerade sagst mit der Professionalität, gibt es da irgendwie eine Qualifikation, wenn ich bei euch Mitglied werden wollen würde, die ich unbedingt mitbringen muss?
Also wir verstehen uns zum Beispiel als Deutsches Nationalkomitee schon als auch Fachorganisation. Das heißt, wer bei uns Mitglied werden möchte, das ist jetzt nicht super formell, aber wir fragen halt schon nach einem Lebenslauf und wir wollen sehen, dass jemand entweder im Kulturbereich oder vielleicht auch in einer der, na, das würde vielleicht alleine für sich nicht reichen, aber erstmal sozusagen einen Kulturhintergrund hat in den verschiedensten Bereichen. Das muss nicht heißen, ich habe studiert. Das kann auch durch praktische Erfahrung kommen. Das kann durch ehrenamtliches Engagement kommen. Und dann, wenn das kombiniert ist, oder man hat zum Beispiel jemanden aus einer der Organisationen der BOS, und man hat dann aber noch einen Kultur, sag ich mal, Anklang drin, dann wäre das auch ein Argument. Tatsächlich ist aber, das sind wir schon eine Fachorganisation und sind letztlich auf unsere Mitglieder angewiesen, dass die eben auch unsere fachliche Arbeit unterstützen.
Genau, BOS vielleicht für die, die es nicht wissen, Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, wie zum Beispiel eben dann dem THW. Jetzt noch ganz kurz zu Blue Shield International. Welche internationalen Beispiele hast du vielleicht für gelungenen oder auch misslungenen Kulturgutschutz in bewaffneten Konflikten?
Also es gibt tatsächlich gelungenen Kulturgutschutz in Teilen, tatsächlich den man im Syrien-Konflikt beobachten konnte. Also das Beispiel der Einhausung des Nationalmuseums von Aleppo. Hier muss man allerdings trennen zwischen dem, was die zivilen Behörden versucht haben zu erreichen, die letztlich ja auch dem, ja, nicht als Personen, aber in der Struktur des Assad-Regimes zuzuordnen sind. Ja, und trotzdem haben sie eben gesagt, das ist Kulturgut, egal durch wen, wir müssen schauen, dass wir es irgendwie schützen, haben eben auch Evakuierungen vorgenommen. Also hier gibt es schon teilweise sehr positive Beispiele. Es gibt die schon erwähnte Schweiz, auch Österreich ist recht gut dabei in der Vorbereitung. Großbritannien hat die Konvention beispielsweise sehr spät ratifiziert und hat aber seitdem teilweise wirklich enorme Schritte gemacht. Also die haben eine eigene Kulturgutschutzeinheit in ihrer Armee etabliert. Das heißt, es sind Offiziere, die eben tatsächlich auch dann während Konflikten zur Beratung, also ihrer eigenen Armee letztlich herangezogen werden. Das gibt es unter anderem auch in Frankreich. Also es gibt da schon verschiedene Initiativen, wie man versucht auch eben bei den Streitkräften diese Fachkenntnis einzubinden und eben dann auch auf Seiten der Streitkräfte die Haager Konvention zu erfüllen. Misslungen ist nochmal sozusagen einfach sich nicht vorzubereiten. Und hier kann ich, glaube ich, als deutsches Nationalkomitee, Vertreter des Deutschen Nationalkomitees auch einfach Deutschland schon nochmal ins Spiel bringen. Es gibt tatsächlich auch in den Behörden Leute, die schon seit vielen Jahren versuchen, hier einfach eine Stärkung zu erreichen. Aber wenn wir jetzt Gesamtdeutschland uns anschauen und was umgesetzt ist, muss man sagen, das ist mangelhaft. Also wesentliche Verpflichtungen sind hier bei uns nicht erfüllt und da ist viel zu leisten. Also wirklich, ein Fehler ist immer, sich nicht vorzubereiten.
Ich habe auch noch ein Beispiel aus Syrien mitgebracht, und zwar Palmyra, eine antike Oasenstadt im heutigen Homs in Syrien, und wurde zerstört vom sogenannten Islamischen Staat. Was kann man denn tun, um zerstörtes Kulturgut wieder zu rekonstruieren?
Also Rekonstruktionen sind jetzt keine Seltenheit. Also auch sagen ja, nach dem Zweiten Weltkrieg ist ja beispielsweise gerade in Polen ist ja auch viel rekonstruiert worden. Und auch in anderen Städten, auch nach Katastrophen oder selbst wenn es einfach nur eine Ruine war, die über die Zeit sozusagen verloren gegangen ist oder beschädigt wurde über normale Erosion oder sonst was, kann man rekonstruieren. Das ist jetzt keine Besonderheit des Kulturgutschutzes an sich. Das ist sozusagen ein Ansatz, zum Beispiel nicht in der Denkmalpflege, aber sozusagen ja in der Erhaltung von etwas, was man Kulturgutdenkmal nennen kann. Was vielleicht beim in Krisenzeiten noch mit dazukommt, was man bedenken muss, ist, dass man tatsächlich eben auch Dokumentationsmaterialien über Kulturgüter mit berücksichtigen muss. Das heißt, wir hatten ganz spannend Anfang des Jahres ein Gespräch mit Vertretern der Denkmalpflege aus Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, wo dann eben unter anderem eine Vertreterin der Denkmalpflege Nordrhein-Westfalen gesagt hat, wir haben auch realisiert und realisieren gerade, dass zum Beispiel unsere Fotosammlung von Denkmalen, von Kulturgütern über die verschiedenen Jahre, das ist ein Bestand, der zu sichern ist. Denn nur wenn du weißt, wie es in der Vergangenheit war, entweder kannst du dokumentieren, was war, selbst wenn du es nicht aufbaust, oder wenn du aufbauen willst, Teil aufbauen willst vielleicht, dass du weißt, wie es ausgesehen hat. Das heißt, Pläne, Fotos, Unterlagen jeglicher Art sollten natürlich auch hiermit berücksichtigt und irgendwie gesichert werden. Digitalisierung ist ja das große Schlagwort in unserem Fachbereich, der auch wirklich alle möglichen Einrichtungen umtreibt.
Das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, das Thema Digitalisierung ist eh in Deutschland eines, das uns noch länger beschäftigen wird, habe ich gehört. Jetzt kommen wir mal zu Blue Shield Deutschland. Mhm. Du hast ja schon gesagt, dass ihr quasi ein Teil des Blue Shield International seid. Ihr seid das nationale Komitee. Ihr dürft es tun, weil ihr quasi anerkannt worden seid. So viel auch zur Parallelität zur Rotkreuz-Organisation. Mhm. Und dass ihr entstanden seid eben durch den Zusammenschluss von diesen vier den Kulturgutschutz tragenden deutschen Fachverbänden. Habe ich das grob so richtig zusammengefasst?
Absolut. Okay. Eine Sache allerdings nur, bei uns sind es, und das ist aber eine Spezialität, sind es sozusagen sechs unsere sogenannten konstituierenden Mitglieder. Das hat damit zu tun, es gibt keine formelle Anforderung, ich hatte ja schon gesagt, es gibt bestimmte Bedingungen, die Vertretung durch diese Organisation, aber die Rechtsform gibt es keine Anforderungen. Also wir haben zum Beispiel in Irland haben wir wirklich ein Komitee, wie Blue Shield ursprünglich entstand, ohne Rechtsform, nur die Vertreter dieser vier Organisationen, die eben versuchen, diese Themen umzusetzen. Für Deutschland hat man sich entschieden, okay, wir machen einen eingetragenen Verein draus, der dann eben zum Beispiel auch Projektmittel umsetzen kann und auch einfach eine Rechtsform hat. Und dann war die Überlegung, wie ist denn die deutsche Landschaft? Wen müsste man mit einbeziehen? Und dann haben wir halt die Vertreter, Museen, Bibliotheken, Denkmale, Archive, das war klar, die hat man angesprochen und die waren dabei. Bei uns ist noch die deutsche UNESCO-Kommission dazugekommen, die ihren Sitz in Bonn hat, und noch die Deutsche Gesellschaft für Kulturgutschutz, also auch eine zivilgesellschaftliche Organisation, die insbesondere auch, sage ich mal, in die Bevölkerung hineinwirken will, also auch definitiv tolle Fachleute hat, aber ganz bewusst sich auch entscheidet, dass man eben nicht Fachmensch sein muss, um dort mitzuwirken. Und die sind bei uns im Vorstand alle vertreten.
Wenn ich vorhin richtig zugehört habe, gibt es euch ja seit 17. Juni 2017. Das ist ja ein Datum, das man sich ganz gut merken kann, mit so vielen Siebenern drin. Vor allem, wenn man für den Podcast 7 gute Gründe unterwegs ist. Jetzt gibt es ja die Haager Konvention, genau, seit 1954, jetzt habe ich es aber auch schon, es ist ja auch schon spät. Warum gibt es euch dann erst seit 5 Jahren?
Das ist eine gute Frage. Das würde ich sagen, hat verschiedene Gründe. Es gibt tatsächlich schon seit den 2000ern, 2005, gibt es sehr starke Versuche, ein deutsches Nationalkomitee zu etablieren. Eines auch immer noch Mitglied bei uns und Mitglied bei uns geworden, Dr. Thomas Schuler ist Museumsdirektor aus Chemnitz. Der hat sich sehr lange stark gemacht, war auch lange der sogenannte nationale Korrespondent von Blue Shield und hat hier versucht, viel zu erreichen. Die Herausforderung ist aus meiner Sicht tatsächlich, dass eben Kultur eine Sache der Länder ist. Das heißt, wir haben zwar ein nationales Kulturgutschutzgesetz, was die Haager Konvention betrifft, aus den 60er Jahren. Allerdings ist letztlich die Umsetzung eine Sache der Länder. Und das bedeutet, du musst schon allein diese Brücke dieser verschiedenen Länder überbrücken und das irgendwie alles zusammenziehen. Es gibt keine starke Kulturbehörde, die jetzt, es gibt ja, wir haben ja kein nationales Kulturministerium oder so etwas, das irgendwie eine Weisungsbefugnis hat. Also das ist schon eins. Und das zweite, auch der bewaffnete Konflikt beispielsweise, also sagen Zivilschutz, ist etwas, was natürlich den Bund, für das der Bund zuständig ist, da gab es aber lange auch keine Organisation dafür. Also das, man hat ja dann mit dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe versucht, das nochmal zu stärken. Lange ist die Behörde ja dann trotzdem irgendwie so ein bisschen ein zahnloser Tiger gewesen. Es gibt jetzt nochmal seit 2020 und dem Warntag nochmal sozusagen das Bemühen, diese Einrichtung zu stärken. Aber das heißt, auf Bundesebene hat man eben keine starken Akteure, und man muss halt wirklich weit in die Länder hineingehen. Und das ist für uns letztlich als Verein ist das eine echte Herausforderung. Das ist einfach richtig viel Arbeit. Und es ist klar, wer sowas gründet, der ist auch bereit, zumindest die ersten Jahre diese Arbeit zu machen. Und ich glaube, das war dann doch eine happige Sache. Und viele, auch die Verbände, haben gezögert, sich darauf einzulassen. Ist meine Annahme und völlig verständlich. Tatsächlich war es dann so, also mit dem Syrien-Konflikt und auch gerade über das Auswärtige Amt, Projekte wie Stunde Null beim Deutschen Archäologischen Institut oder so, die eben wirklich auch nochmal den Fokus auf Kulturgutschutz und bewaffneten Konflikten gelegt haben, hat sich letztlich sozusagen dieser Blick nach außen letztlich auch realisiert, ja, okay, sieht bei uns jetzt im Zweifelsfall nicht besser aus, da müssen wir was machen. Und dann ist tatsächlich diese Gründung gelungen. Das natürlich mit ein bisschen Verspätung. Aber egal.
Genau, und jetzt gibt's euch, und das ist ja auch gut so, sonst hätten wir heute nicht diese schöne Podcast-Folge. Was sind denn eure Aufgaben jetzt speziell als deutsches Komitee von Blue Shield?
Also unsere Aufgaben sind insbesondere erstmal, dass wir wirklich für die Anforderungen des Kulturgutschutzes, vor allen Dingen nach Haager Konvention, aber eben auch für andere Krisenszenarien, Lobbyarbeit betreiben. Das heißt, wir sehen uns zumindest im jetzigen Zustand jetzt nicht zwangsläufig als eine Organisation, die sozusagen Hilfstrupps ausbildet und die dann in in Schadensregionen schickt, sondern dass wir vor allen Dingen politische Arbeit betreiben, fachliche Arbeit betreiben, dass wir eben uns mit anderen fachlichen Akteuren vernetzen, um zu schauen, was fehlt und wie kann man diese Lücken gegenwärtig in unserem System, die recht groß sind, schließen und was braucht es dafür. Und das ist schon eine große Aufgabe, wie gesagt, weil wir eben in die verschiedenen Länder hinein kommunizieren müssen. Und da sind wir auch noch dabei, innerhalb unseres Vereins Organisationsstrukturen aufzubauen. Aber das ist erstmal der wesentliche Aspekt gegenwärtig.
Wie arbeitet ihr denn heute? Also wie kann ich mir eure Arbeit vorstellen? Wie geht ihr da vor? Wie trefft ihr euch? Ihr seid ja vielleicht auch verteilt über ganz Deutschland. Kann ja auch gut sein, dass da Expertinnen aus ganz Deutschland zusammenkommen.
Das ist es tatsächlich. Also wir haben eben nicht wie das Rote Kreuz, dass wir zum Beispiel sowas wie örtliche Strukturen haben, wo man zusammenkommt und sich austauscht, sondern wir sind ein Verein und unsere Mitglieder sitzen in Köln, in Berlin. Wir haben Leute in Dresden und in allen möglichen Anstalten, Hannover und sonst wo. Und im Moment ist es tatsächlich so, dass viel Arbeit aus unserem Vorstand herauskommt. Zum einen, wir haben monatliche Arbeitssitzungen, das kam tatsächlich ein bisschen mit der Pandemie. Dann etablieren sich Online-Konferenzen und das ist letztlich aber richtig gut, weil wir dann jeden Monat regelmäßig sprechen über das, was gerade passiert, was wir tun wollen und gegebenenfalls wirklich auch das Gefühl haben, das müssen wir jetzt machen, und tauschen uns dazu aus. Das ist sehr, sehr spannend und hilft uns zum Beispiel auch gerade bei unseren Projekten zur Unterstützung Unterstützung des ukrainischen Kulturguts oder hat uns auch im letzten Jahr der Flutkatastrophe geholfen. Dann haben wir natürlich klassische Vorstandssitzungen, wir haben eine Mitgliederversammlung und versuchen zum Beispiel auch mit der Mitgliederversammlung, die ja natürlich schon erstmal geschlossen ist, das aber auch zu kombinieren mit einer öffentlichen Veranstaltung zu einem jeweiligen Thema. Da hatten wir im letzten Jahr, waren wir in Dresden und dann hatten wir eine Vortrags- und Diskussionsveranstaltung zur Konzeption ziviler Verteidigung, also wirklich sozusagen zum Kern für uns, Kulturgutschutz in bewaffneten Konflikten, und hatten dann Also immer die Möglichkeit, auch uns und unsere Arbeit vorzustellen, hatten dann aber auch Vorträge von dem Dr. Preuß, der beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe für die Haager Konvention zuständig ist und diese zivile Vorbereitung oder den Mangel davon sozusagen vorstellen konnte. Und wir hatten eben aber auch aus dem Bereich des Militärs Vortragende, die dann auch mal dargestellt haben, okay, ich würde sagen schon, die waren eher kulturaffin, aber die dann aber auch durchaus sozusagen die Herausforderungen, die sich dann tatsächlich im Konflikt ergeben, auch nochmal darstellen, dass man diskutieren kann, okay, wie kommt man denn gegebenenfalls unter einen Hut, wo gibt es vielleicht auch Grenzen? Und darüber hinaus, durch diese, sagen wir, Veranstaltung, sind wir auch dabei, verschiedene Arbeitsgruppen zu etablieren, in der sich dann insbesondere auch Mitglieder einbringen können. Da haben wir unter anderem jetzt schon eine Arbeitsgruppe seit 2020 zur Konzeption ziviler Verteidigung. Vielleicht zum Hintergrund, ich weiß nicht, wie das bekannt ist, die ist 2016 vom damaligen Bundeskabinett beschlossen worden und es geht eben darum, den Zivilschutz nochmal stärker aufzubauen in Deutschland. Und auch da ist zum ersten Mal das Thema Kulturgutschutz mit drin. Das heißt, wieder die Länder sollen es machen und es ist langsam, was da passiert. Aber es gibt uns die Möglichkeit, doch mit einem relativ aktuellen politischen Beschluss und sozusagen dann dem Wunsch, dass da hier was passieren soll, zu arbeiten. Und wir sammeln in der Arbeitsgruppe letztlich Fachleute, die versuchen, das dann so ein bisschen zu unterstützen. Und dann zukünftig, also auch in naher Zukunft, soll es eben auch nochmal eine Arbeitsgruppe zum militärischen Kulturgutschutz geben. Das heißt ganz speziell, wie kann Kulturgutschutz in die Arbeit der Bundeswehr integriert werden, zum Beispiel.
Jetzt, du hast das Thema Zivilschutz schon angesprochen und jetzt ist ja Kulturgutschutz auch im Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz ja auch als Teil des Zivilschutzes ausgewiesen. Habt ihr da konkrete Ressourcen, die sich genau um diesen Themenbereich kümmern?
Was meinst du mit Ressourcen?
Ja, also Menschen, vielleicht sogar Angestellte, Kontakte in Behörden, die genau diesen Themenbereich bearbeiten und auf eure Expertise auch hoffen und die vielleicht auch annehmen?
Ja und nein, sogar eine ganz klassische Antwort. Also wir haben schon, unser erster Ansatz sozusagen für das Thema, die Arbeit im Thema Zivilschutz war, dass wir gesagt haben, okay, unter unseren Mitgliedern, welche arbeiten in Einrichtungen, die gute Kontakte haben können, sage ich mal, in den Behördenapparat, insbesondere hoch bis auf Länderebene und die dann eben auch sich mal erkundigen können, was ist denn der Stand, was gibt es, was sind die Vorbehalte, ja, Und das haben wir gemacht und dann sozusagen für uns einen ersten Sachstand erstellt. Der war ein bisschen ernüchternd. Und dann ist sozusagen jetzt die Entscheidung, okay, wie gehen wir hier weiter vor? Und da wird sich jetzt zeigen, je nachdem, wie wir die nächsten Schritte setzen, sehen wir dann auch, dass wir noch zusätzliche Leute sozusagen uns in die Arbeitsgruppen dann reinholen. Wir haben das Glück, dass wir von einem Vertreter des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe auch mit begleitet werden. Dass im Rahmen dessen, was die Person uns natürlich auch sozusagen sagen darf, wir dann auch durchaus fachlichen Input kriegen. Das ist sehr hilfreich. Und wir haben im Moment sozusagen das Ziel, dass wir uns erstmal an die große Thematik Kulturgutschutz für Denkmale ranbewegen und uns mal, es gibt einzelne Bundesländer, die haben so Listen, sogenannte diese Inventare eben nach Haager Konvention aufgestellt. Da sind wir gerade dran und schauen, ob wir die mal einsehen dürfen. Da sind wir natürlich auch ganz schnell bei Informationen, die dann Vertrauenssache sind, wo nicht jeder ran darf, aber das müssen wir mal gucken, um mal zu verstehen, wie sind die aufgebaut, nach welchen Kriterien wurden die denn überhaupt ausgewählt. Ja? Wir hatten zuletzt ein Gespräch mit Bayern, das wurde in den 80er Jahren gemacht. Danach hat man die Liste eigentlich nicht wieder aktualisiert, sondern so gefühlt wurde uns das alle paar Jahre, wenn meine Anfrage vom Bund kam, hat man die sich wieder angeguckt, hat gesagt, ja, passt alles immer noch, bleibt. Und die Denkmalpflege hat sich beispielsweise entwickelt. Darum denke ich, ist das nicht zwingend der Fall. Aber so muss man halt einfach sehen, wie der Stand ist und wie man dann am besten auch an die Behörden rankommt.
Neulich hat das Deutsche Rote Kreuz ja auch eine bessere Finanzierung des Zivilschutzes gefordert. Für die, die auch wieder den Podcast in ein paar Jahren oder so hören sollten, wir sind ja kurz wenige Wochen danach, dass die aktuelle Bundesregierung ja das Sondervermögen Bundeswehr ja mit, glaube 100 Milliarden Euro ins Grundgesetz schreiben will. Und dann kurz danach kamen eben auch zum Beispiel eben zivile Organisationen, Hilfsorganisationen, die eben das Thema Zivilschutz angesprochen haben. Hm. Ist das vielleicht auch eine Chance für den Kulturgutschutz?
Ich hoffe es. Also ich denke, es wird auf jeden Fall mehr Mittel brauchen, denn sag ich mal, nicht Kulturgutschutz, aber eher im Sinne des Kulturerbes, ja, oder wenn wir uns allein den Denkmalschutz angucken. Mittlerweile die Fördermittel für die Erhaltung von Denkmalen, die gehen mehr und mehr zurück. Das heißt, die Länder können immer weniger Geld zur Verfügung stellen. Und wenn es dann natürlich noch im Alltag, ja, und wenn es dann noch Sonderanforderungen gibt, wenn plötzlich Bergungsorte für bewaffnete Konflikte, für Kulturgüter eingerichtet werden sollen, dann sind das natürlich Mittelaufwendungen, die Länder oftmals nicht stemmen können. Länder sind ja auch unterschiedlich finanziell gestellt. Und da ja Zivilschutz aber ein Thema des Bundes ist, wäre es natürlich ganz, ganz wichtig, dass hier auch der Bund zumindest teilfinanziert. So ist es auch in der Schweiz. Das heißt, wenn man dort hat man eben, dann weiß man, was das Kulturgut ist. Und wenn dort etwas zur Stärkung gemacht wird, dann kann man eben auch dann sozusagen von deren vergleichsweise Bundesebene auch eine mit oder sogar ganz komplette Finanzierung auch mit beantragen, wenn das eben ganz speziell dem Kulturgutschutz im Rahmen des Zivilschutzes dient. Und das wäre natürlich für Deutschland auch wünschenswert.
Jetzt bleiben wir mal bei der Finanzierung, aber die eures Vereins. Du hast vorhin schon angesprochen, dass ihr eben zum Beispiel Mitgliedsbeiträge habt. Wie finanziert ihr euch denn noch? Wir hatten auch noch die eben so Projekte zum Beispiel wie mit dem Auswärtigen Amt. Aber was gibt's denn noch für Finanzierungsformen? Also wie kommt ihr noch zu Geld, um eure Arbeit zu finanzieren?
Das sind im Moment die beiden großen. Also wir nehmen als eingetragener Verein, können wir natürlich auch Spenden nehmen. Das haben wir auch in der Vergangenheit gemacht. Aber das ist noch ein bisschen ein Desiderat. Da haben wir die Struktur noch nicht geschaffen, dass wir jetzt sagen, okay, wir können schauen, dass wir hier größere Spenden auch einsammeln, weil das natürlich auch mit einem, je nachdem wie groß dann letztlich die Menge an Spenden anwächst, das hat natürlich auch kommt mit gewissen Anforderungen. Auch man muss eine entsprechende Transparenz an den Tag legen, was wir jetzt auf verschiedenen Schritten schon verfolgen, unter anderem, weil unser Jahresbericht zum ersten Mal online ist und wir eben auch gerade Einblick in unsere Finanzen geben. Das werden wir jetzt in den nächsten Wochen auch nochmal mit Hintergrund Ukraine tun, damit wir auch da nochmal zusätzliche Mittel generieren. Diese Mittel fließen in der Regel aber gegenwärtig in Aktivitäten, nicht so sehr in die Förderung oder eine Finanzierung unserer Vereinsstruktur. Also wir haben gegenwärtig leider noch keine Geschäftsstelle, dass wir sagen, wir haben da Leute, die tatsächlich hauptamtlich oder teilweise hauptamtlich für uns aktiv sind. Das heißt, im Moment, bis wir da sind, wird noch sehr viel ehrenamtlich laufen müssen und wir versuchen, über alle Mittel, die reinkommen, vor allen Dingen erstmal Aktivitäten zu finanzieren, dass wir handlungsfähig sind. Und das guck mal, die Kalkül oder die Hoffnung, ist mehr als Kalkül, ist natürlich in dem Moment, wo man wirklich einen Beitrag leistet, sich dann auch Möglichkeiten auftun, dass jemand sagt, sei es teilweise entweder eine Behörde oder eine Stiftung, dass man sagt, okay, darüber kann sich auch eine institutionelle Förderung vielleicht einwerben lassen.
Genau, du hast schon gesagt, ihr seid aktuell noch alle ehrenamtlich unterwegs. Wie lässt sich denn das mit dem Beruf und Familie vereinbaren? Weil du hast ja auch gesagt, ihr habt ja die Besonderheit, dass ihr eben nicht wie wir bis auf die Ortsebene runter quasi Kreisverbände, Ortsvereine und so weiter habt, sondern ihr habt quasi euren Bundesverband und kümmert euch um 16 unterschiedliche Bundesländer, die alle irgendwie was mit Kulturgutschutz zu tun haben. Das klingt sehr zeitintensiv.
Das ist es auch. Und im Moment, also das ist definitiv so, dass gerade für diejenigen, die im Vorstand sind, aber auch für Mitglieder, die sich in Arbeitsgruppen einbringen, dass eine Entscheidung ist, dass sie letztlich auch ihre private Zeit dafür hergeben. Also ich weiß von einzelnen Mitgliedern, dass sie zum Beispiel auch, weil als Fachorganisation sind wir eben für das Thema Notfallplanung oder so schon interessant. Wir sind ein spannendes Netzwerk. Und es gibt durchaus Mitglieder, die haben dann mit ihrem Arbeitgeber die Regelung treffen können, dass sie eben bestimmte Aktivitäten, das kann man dann natürlich sozusagen mit dem Arbeitgeber abstimmen, im Rahmen ihrer Arbeitszeit sozusagen machen können, dass sie uns im Rahmen ihrer Arbeitszeit unterstützen und dass sich dann der Arbeitgeber natürlich oder die Einrichtung eine stärkere Vernetzung oder auch bessere, ja, einfach den Zugang zu Fachkenntnissen, ne? Also was passiert gerade in diesem Bereich, welche Standards entwickeln sich, was muss bei uns vielleicht auch berücksichtigt werden, dass das für eine Einrichtung attraktiv ist. Und ansonsten, also ich persönlich kann und konnte bisher auch immer auf das Verständnis meines Chefs hoffen, wenn dann mal doch, gerade wenn man mit Behörden zu tun hat, die natürlich ihre Online-Konferenzengespräche nicht am Abend führen wollen, außerhalb meiner Arbeitszeiten, sondern dass mein Chef halt dann auch das sozusagen akzeptiert, wenn das alles auch im Rahmen meiner Arbeit passt, wenn es dann natürlich heißt, okay, ich klicke mich jetzt mal für 1-2 Stunden aus, weil ich in einer Online-Konferenz bin, sozusagen meine Arbeitsstunde ist jetzt gerade mal, habe ich mal ausgeklockt und dann kann ich jetzt zwischendurch mal kurz blanchiert machen. Aber das ist natürlich immer ein Geben und ein Nehmen klappt vielleicht auch nicht bei jedem Arbeitgeber. Ich habe großes Glück und im Moment sind wir tatsächlich ein bisschen darauf angewiesen, dass wir da duldsame und interessierte Arbeitgeber haben, die die Sache unterstützen.
Das heißt, dein Chef wird wahrscheinlich immer fragen, für was bist du jetzt unterwegs, Blue Shield oder THW wahrscheinlich? Weil da hatten wir ja vorhin gehört, bist du auch ehrenamtlich noch unterwegs.
Ja, das stimmt allerdings. Das ist, das kann manchmal viel werden. Also ich denke aber auch, das ist so ein Punkt, das muss man für sich entscheiden. Das versuche ich immer so ein bisschen zu halten wie beim THW. Es gibt manchmal so Sachen, die sind planbar, die weiß ich weit hin. Wenn wir auch im Rahmen einer Amtshilfe, die jetzt halt nicht in irgendeiner Krise, ne, in irgendeinem Ereignis unterliegt, dann versuche ich das über Urlaub zu machen oder dass ich Stunden dafür nehme oder irgendwie sowas. Und dafür aber, wie letztes Jahr für die Einsätze, wenn halt dann wirklich ein Ereignis eintritt, was nicht planbar ist, dass ich letztlich dann meinem Chef auch gezeigt habe, okay, es ist halt, auch wenn es ernste Anliegen sind, ein Hobby, für das ich mich privat entschieden habe. Ich habe das gemacht zu dem Zeitpunkt, als er mich eingestellt hat. Er hatte sozusagen keinen Einfluss mehr auf die Entscheidung, außer dass er trotzdem Ja gesagt hat. Und so versuche ich halt schon auch zu zeigen, okay, ich gebe private Zeit rein. Aber wenn es hart auf hart kommt, bitte, ja, ich bin der Helfer, ich will das machen. Lass mich gehen. Und das hat bisher auch geklappt.
Wie viele Menschen, würdest du sagen, beschäftigen sich in Deutschland mit Kulturgutschutz? Vielleicht auch die Unterscheidung, wie viele machen das bei euch und wie viele sonst?
Also bei uns, sind es sozusagen wirklich auf die Hand gezählt noch weniger. Also wir sind 33 Mitglieder oder wir haben 33 Mitglieder, wobei 6 davon eben die sogenannten Konstituierten sind. Das sind Verbände und über die haben wir halt, können wir sozusagen für bestimmte Themen auch auf ein Netzwerk zurückgreifen, was, wenn man es gesamt zusammen zählt, circa 12.000 Personen sind. Die beschäftigen sich nicht alle im Kern mit Kulturgutschutz, aber nehmen wir zum Beispiel als Beispiel eine Organisation, mit der wir gerade auch dabei sind, stärkere Kooperation zu entwickeln, den Verband der Restauratoren. Wenn wir dann sozusagen Kooperationsvereinbarungen oder mal gucken, wie wir das am Ende regeln, dann können wir sozusagen Restauratoren ansprechen, die uns in Krisenfällen helfen, die wir eben an betroffene Einrichtungen vermitteln können. Also darum entscheidend ist für uns wirklich das Netzwerk und das ist sehr groß. Ich muss allerdings gestehen, ich tue mir schwer, also es ist locker eine 5-stellige Zahl auf jeden Fall, die aber nicht sozusagen unmittelbar sozusagen an unseren Fingerspitzen angebunden sind, sondern die man dann wirklich übers Netzwerk auch aufgreifen und manchmal auch erst finden muss. Ja, das ist auch manchmal ein Thema.
Was sind denn so die nächsten Schritte, die bei euch anstehen in Blue Shield Deutschland?
Also für dieses Jahr allein, wir werden zum ersten Mal gemeinsam mit Partnern, also dem Stadtarchiv in Köln und der Technischen Hochschule Köln, die auch spezialisierte Studiengänge für Restaurierung hat, ein erstes Weiterbildungsseminar anbieten für das Thema Notfallplanung und Notfallmanagement. Sehr spannend, wird in Köln stattfinden und wir werden dann auch mit dem Abrollcontainer Kulturgutschutz arbeiten. Sehr schickes Teil. Und als zweites wollen wir natürlich unbedingt auch unsere Kooperation mit den afrikanischen Nationalkomitees fortführen. Das haben wir selbst gemerkt. Also Blue Shield ist stärker, wenn es eben in den Ländern Nationalkomitees gibt, die dann sozusagen auch internationale Unterstützungsversuche national und örtlich einbringen können. Und das ist für uns wahnsinnig wichtig. Es macht auch sehr viel Spaß tatsächlich. Also das sind weitere Themen. Und Darüber hinaus haben wir noch unsere Mitgliederversammlung und versuchen in diesem Jahr im Rahmen der öffentlichen Veranstaltung, die wir eben auch dann noch abhalten wollen, uns diesmal dem Thema Katastrophenschutz oder Kulturgutschutz im Rahmen des Katastrophenschutzes zu widmen, um gerade auch nach einem reichlichen Jahr von der Flutkatastrophe nicht nur zu zeigen, was ist kaputt gegangen, wir wollen mehr sehen als Ruinen und zerstörtes Kulturgut, sondern wir wollen halt auch sehen und diskutieren und haben schon ein paar spannende Akteure gewinnen können. Was sind denn die Lektionen, die man gelernt hat? Mit wem müssen wir dringend mehr Kontakt aufbauen? Sei es zum Beispiel eben mit den BOS, den Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, oder welche Mechanismen fehlen noch im Kulturbereich selbst? Also wir wissen, wir müssen uns effektiver vernetzen, wir müssen schneller kommunizieren. Welche Plattformen braucht es dafür? Und auch das ist für uns noch ein Thema, wo wir hoffen, in diesem Jahr was bewegen zu können. Das Sammeln von Informationen aus der Distanz. Was ist beschädigt? Wo braucht es vielleicht Hilfe? Und wie können wir das sicher und gleichzeitig aber sozusagen zugänglich für das Netzwerk, mit dem wir arbeiten, diese Informationen abliegen und sozusagen abrufbar zu machen, damit die auch wissen, wie sie helfen können? Welche auch letztlich IT-Strukturen schaffen wir dafür? Das ist auch noch ein großer Schwerpunkt in diesem Jahr.
Das heißt, euch geht die Arbeit nicht aus.
Aber Gott sei Dank, das macht es ja wiederum auch spannend. Also ja, keine genau. Frage.
Und vor allem auch anscheinend sehr viele unterschiedliche Themen. Ja. Mich würde noch interessieren, wie seid ihr denn dann in eure internationale Organisation eingebunden? Also wie viel kommt da noch an Arbeit auf euch jetzt vielleicht auch speziell im Vorstand zu oder auch auf eure Mitglieder?
Das ist sehr unterschiedlich. Also es gibt, was ja wiederum auch sehr spannend, also zum einen, es gibt monatlich sogenannte informelle Treffen, so ein bisschen wie unsere Arbeitstreffen auch im deutschen Vorstand. Da kann man sich einfach reinwählen, ja, also Online-Konferenz sei Dank. Und man tauscht sich mit Vertretern von anderen Nationalkomitees aus. Und wir haben auch gerade so eine Runde gehabt, wo sich die einzelnen Nationalkomitees vorgestellt haben, nochmal, weil auch immer mal neue dazukommen und so zeigen, was die so machen, wie die mit verschiedenen Problemen umgehen. Das ist immer wahnsinnig spannend. Und was bei uns im Moment so ist, wir haben noch bei uns im Vorstand ist Klaus Weschenfelder, Schatzmeister bei uns, aber auch seit 2020 Schatzmeister bei Blue Shield International. Und das heißt für uns, ich sage auch gerade natürlich ganz spannend, weil wir einen guten Kanal in den internationalen Vorstand haben und darum auch, es gibt natürlich auch Sachen, die da sehr vertraulich sind, gerade wenn man mit Nationalstaaten kommuniziert, die er auch uns nicht sagen darf, verständlich. Aber ansonsten bekommen wir halt recht gut mit, was dann auf internationaler Ebene läuft. Und wir natürlich auch schauen, wir sind zum Beispiel gegenwärtig der Abwickler dafür, dass sozusagen die Webseite unseres internationalen Dachverbands neu aufgesetzt wird. Das macht eine deutsche Firma, die hat man sich ausgesucht. Und wir verwalten sozusagen die Fördermittel und unterstützen unseren Dachverband dadurch. Also das ist ein Beispiel. Da kommt schon immer noch mal Arbeit auf uns zu. Aber es ist halt wirklich, ich kann es nicht oft genug sagen, es ist der Netzwerkgedanke. Ja? Wir sind immer nur so stark wie unsere Nationalkomitees und unser Dachverband, der diese ja auch bündeln und sozusagen unsere Kommunikation miteinander bereitstellen muss.
Und meine letzte Frage wäre, worüber haben wir noch nicht oder nicht ausreichend gesprochen, was wir vielleicht in einer nächsten Folge dann besprechen werden?
Hui, ich meine, wir haben schon ein sehr schön und gut langes Gespräch gehabt. Da fällt mir jetzt auf den ersten, ja, also ich meine, man kann natürlich immer sich nochmal verschiedene Situationen angucken, sei es Krisenszenarien, was wie stattgefunden hat. Ich finde persönlich, aber das ist vielleicht auch etwas, wo ich noch nicht zu viel sagen kann, weil ich selbst noch nicht genügend weiß, also auch die Anknüpfungspunkte gerade zu den Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, wie wir unsere Themen da sozusagen auch anbringen. Themen, die, also jetzt denkt man vielleicht, okay, ja, Kulturgutschutz, was will die Feuerwehr da damit machen beispielsweise, ja, aber das Bergen von Sachgütern zum Beispiel gehört mit in den Aufgabenbereich der Feuerwehr, spielt natürlich eine untergeordnete Rolle gegenüber Retten, Löschen, ne, und Bergen auch von menschlichen und sogar tierischen Überresten, also es ist relativ weit unten, aber es ist da. Und so ist es auch beim THW. Und da ist es aber, spielt das wirklich so ein bisschen ist so ein bisschen im Schatten, sage ich mal. Und das sind definitiv Themen, vielleicht noch nicht für jetzt, aber in naher Zukunft, wo wir vielleicht dann schon mehr erzählen können, wenn wir da auch echt auf dem Weg sind, die entsprechenden Kontakte zu haben.
Okay, das heißt aber, ich halte euch auf jeden Fall auf meinem Schirm. Und genau. Und an dieser Stelle herzlichen Dank, Susanne, für diesen wirklich spannenden Einblick in eure Organisation, in eure Aufgaben, in das Thema Kulturgutschutz. Es hat mir wirklich Spaß gemacht und ich hoffe den HörerInnen auch. Vielen Dank.
Ich danke dir, Martin. Bis dann.
So, und das war's schon wieder. Informationen und weiterführende Links zu dieser Folge, aber auch zum gesamten Podcast und den bisherigen GästInnen findet ihr auf der Webseite unter 7gutegründe.de. Das könnt ihr mit der Zahl am Anfang schreiben oder mit dem Wort 7gutegründe.de. Ansonsten freue ich mich immer über eure Ideen, Beiträge, Kommentare und Kritik zu diesem Podcast. Die sind immer herzlich willkommen, also ran an die Tasten. Mails gehen an 7gutegründe@insohr.de oder ich bin bei Twitter, Instagram und TikTok unter @martinnobli zu erreichen. Bis zum nächsten Mal.
Eine Produktion von Ins Ohr.